Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer-Zeitspiel in unserer alljährlichen Winterpausen-Folge. Ich glaube, es ist inzwischen sogar schon alljährlich, das nehmen wir die Länderspielpausen mit, aber die Winterpause ist, glaube ich, das, was uns alle immer noch mal so ein bisschen die Chance gibt, zusammenzukommen und uns dieses Jahr mal wieder positiv überraschen zu lassen, weil heute sind wir wieder zu dritt da, wenn der Marco mit dem Martin und dem Bene heute wieder. Servus.
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 Und ich muss, glaube ich, als allererstes mal den Gruß an den Moritz schicken. Ihr erinnert euch an das Ende unserer letzten Folge, als wir Martin und ich mal wieder so ein bisschen pessimistisch durchs Leben liefen und jetzt nicht wirklich viele Punkte in den letzten Spieltagen des Jahres gesehen haben und der Einzige in unserer Runde, der wirklich mindestens 10 Punkte, glaube ich, gerechnet hat, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, war Moritz und wir haben es mal ein bisschen belächelt und jetzt sind wir 5 Spieltage später etwas schlauer. Haben 11 Punkte in unserem Sack und müssen uns jetzt, glaube ich, so ein bisschen für unseren Pessimismus entschuldigen, aber ich glaube, wir wären nicht Schanzer Zeitspiel, wenn wir jetzt nicht heute schon irgendwie schaffen würden, noch mehr Pessimismus reinzubekommen.
Achso, ich hätte gedacht, wir müssen jetzt einfach alles noch aufholen, was wir letztes Mal Optimismus vermissen haben lassen, dass wir das jetzt noch nachstellen.
Nee, das weiß ich nicht, weil heute ist ja Glücksbärchen nicht dabei.
Ja.
Jetzt ist Bede wieder da, der uns ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt.
Alles ich wieder, dachte, jetzt alles wieder normal. Alle Fahnen auf Angriff und Aufstieg.
Okay, Ansage.
Ja, Ansage. Ich weiß gar nicht, wo wir reden waren. Das war ja auch Ansage von Michael Kölner bei der Mitgliederversammlung, oder? War das mit dem, wir wollen das 20-Jährige des Vereins mit einer Cabrio-Fahrt zum Rathausplatz krönen.
Ja, war ein bisschen random irgendwie so, dass er da irgendwie so nebenbei in so einem Nebensatz noch irgendwie kurz den Aufstieg als Saisonziel irgendwie aufgegeben hat, aber...
Für alle, die nicht an der Mitgliederversammlung waren und die so komisch mehr zwischendurch aufgreifen, das war tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, dass ich in diesem Jahr irgendwas über den Aufstieg gehört habe und das so zwischen zwei Zeilen von als 20-jähriges Geschenk von Michael Kölner ausgerufen, dass wir am Rathausplatz was zu feiern haben dieses Jahr. Und das sieht ja inzwischen irgendwie deutlich besser aus als noch vor so 10 Wochen oder so.
Ja, kommen wir später dann noch drauf.
Aber wir können ja das einfach mal jetzt so ein bisschen umdrehen auch schon mal. Jetzt haben wir Weihnachten hinter uns, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe, haben wir die Winterpause. Und mit welchem Gefühl seid ihr denn jetzt so sportlich in diese Winterpause gestartet? Also ich weiß, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, die Schnauze voll. Dieses Jahr?
Soll ich mal anfangen?
Wie auch immer, also ich kann auch gerne anfangen, ich rede gerne weiter, ich höre mich selbst sehr gerne reden.
Weißt du? Ich weiß, ich war ja bei dem letzten Heimspiel gegen Aue unter der Woche verhindert, das heißt, ich komme sozusagen mit 2 4:0s im Stadion erlebt irgendwie in diese Winterpause und bin natürlich dementsprechend schon für meine Verhältnisse zumindest relativ euphorisch. Ich glaube, dass da eher, vielleicht so auf dem Papier, Spiel kommen wir später dann noch, aber wahrscheinlich irgendwie so eher so ein Heimspiel 1:1 gegen Aue, das vielleicht eher nochmal ein bisschen irgendwie gerade gerückt hätte, nachdem ich da nicht da war, bin ich durchaus optimistisch. Du hast es ja schon gesagt, mehr Punkte geholt, als ich mir das irgendwie bei der letzten Folge hätte ausgemalt.
Ja, du sagst es, du hattest wunderbare 2 letzte Spiele im Stadion. Wie ist es, wenn man einfach nicht im Stadion war und die Spiele am Fernsehen schauen musste, Bene? Wie ist dann das Gefühl der Winterpause? Traurig, glücklich?
Es kommt ja darauf an, auf welches Spiel, oder? Also da war ja wieder schon auch, waren Höhen dabei, waren Tiefen dabei.
Ja, mir geht es jetzt einfach generell. Du bist jetzt, weißt du, mit so einer Hinrunde plus 1 hinter uns. Und du bist jetzt in die Winterpause gegangen und denkst dir jetzt, ist endlich Winterpause? Oder ist es so...
Ja, du hast ja vorher gesagt, und jetzt sind wir schlauer mit ein paar Spielen mehr. Sind wir oder seid ihr wirklich schlauer gerade über die quasi Entwicklung und wo man jetzt steht und was jetzt vielleicht dann auch die Saisonziele sind danach? Weil nämlich, also ich finde, gerade mit dem Spiel gegen Aue, also ich habe es auch nicht gesehen, weil das war, wie erwähnt, ja unter der Woche, da habe ich noch gearbeitet, darum habe ich mir dann die schöne Zusammenfassung angesehen und ja, da kommen wir wahrscheinlich zu dem einzelnen Spiel dann später noch dazu, aber ich denke mir schon, du hättest jetzt, ihr sprecht ja auch immer wieder von Euphorie, die man zünden hätte können. Und gerade in eurem letzten Podcast habt ihr ja auch gesagt, quasi bei dem Moment gegen Dortmund, dass dann so eine Euphorie entstehen hätte können. Und das hätte es ja vielleicht bei diesen 2-4-0-Siegen, wenn du dann noch zu Hause, wo du ja schon die besseren Spiele gemacht hast, gewinnst gegen Aue und dann diese Serie weiterziehst, dann hätte er vielleicht wirklich so eine Euphorie so ein bisschen oder so auf jeden Fall ein sehr positiver Eindruck entstehen
können. Du hättest Politiker werden können. Ja, vielleicht kommen wir zurück auf meine Frage.
Ja, jetzt warte doch mal kurz. Und dann ist es so, dass ich dachte, das 1-1 gegen Aue, ohne wie gesagt das Spiel gesehen zu haben, nur die Zusammenfassung, das passt doch schon wieder rein. Weil nämlich man macht zum Teil sehr gute Spiele, dann folgt aber immer irgendwie ein Spiel, wo man die Serie dann nicht ausbauen kann, wo man dann vielleicht jetzt sagt, man verkürzt nach vorne den Rückstand beziehungsweise macht Plätze gut. Das war ja dann auf jeden Fall dafür schon wieder ein Rückschlag. Und drum sind da nach wie vor für mich einige Fragezeichen, aber was es schon ist, es ist ein stabiler Eindruck als die ein, zwei Podcast-Aufnahmen davor.
Du sprichst nicht gerne über deine eigene Gefühlswelt. Ich bin ein bisschen traurig, dass Winterpause ist, weil ich fand es jetzt eigentlich ganz schön.
Ja, ach so, dann habe ich vielleicht deine Frage nicht richtig verstanden. Also Winterpause natürlich, hier denkt man sich jetzt Winterpause und so weiter, man hatte doch schon wieder Bock auf die Rückrunde, das ist klar.
Alles klar, ich glaube, wir sind so ein bisschen ins Schwafeln gekommen. Ich glaube, wir reden einfach mal über die ersten Spiele, oder?
Ja, ich überlege mir die ganze Zeit schon, wie ich das schneide.
Habe ich auch schon gerade. Vielleicht fangen wir nochmal an. Egal. Es ist die letzte Folge für dieses Jahr. Nächstes Jahr wird alles.
Egal, drin. Martin hat Urlaub. Er hat Zeit zu schneiden.
Martin kann schneiden, wie er will. Das ist wunderbar. Deswegen können wir jetzt auch direkt ohne Übergang einfach mal entspannt in das erste Spiel nach der letzten Folge reinstarten.
Das ja das Ligaspiel gegen Essen war, weil der Toto-Pokal ausgefallen ist, Marco.
Das ist ein wunderbarer Take. Ich weiß jetzt nicht, ich möchte ungern darüber ranten, aber ihr wisst alle, dass dieses Spiel gegen Tügic ausgefallen ist, wegen Unbespielbarkeit des Platzes und irgendwann wahrscheinlich im Januar nachgeholt wird. Wir wissen es irgendwie immer noch nicht hundertprozentig. Ich sage einfach nichts dazu. Ist es ausgefallen? Egal, deswegen hat man noch ein bisschen Schonfrist und durften dann gegen Essen reinstarten. Und das ist heute so ein klassisches Spiel, in dem ich mir erstmal gedacht habe, Essen, Dumbuya Doppelpack. Aber es ist ein bisschen schade zu sehen, aber auch ein bisschen schön zu sehen, dass auch da der Hype-Train irgendwie nicht so richtig losgelaufen ist von Dumbuya.
Und man muss ja schon sagen, Essen kam irgendwie auch mit einer beeindruckenden Serie, oder? Also die hatten ja, glaube ich, auch... Also die wären jetzt
auch auf dem Papier
erstmal sowieso kein irgendwie Aufstiegskandidat gewesen. Die wären schon, glaube ich, eher im unteren Drittel irgendwie anzusiedeln gewesen. Und haben
das ist ja auch so ein bisschen mit der Grund, warum wir letztes Mal in der Folge gesagt hatten, mit Ausnahme Moritz, davon nochmal Grüße, dass wir jetzt nicht so viele Punkte irgendwie sehen, weil die Gegner, die kommen jetzt, entweder die einen mit dem Rücken zur Wand stehen und die anderen einfach eine gute Serie haben. Deswegen, dass sicherlich alles nicht so unglaublich einfach wird. Aber gegen Essen gab es, und das hat man ja letztes Mal, glaube ich, so ein bisschen angeteasert, doch eine unerwartete Kulisse mit insgesamt 10.500.
10.600 habe ich hier stehen. Ja.
10.600 Zuschauern. Im Audi-Sportpark. Bitte schau mich an, als würde ich hier was von Geistern erzählen.
Nee, weil wer hat denn jetzt eigentlich eure Wette gewonnen? Ihr habt doch da gewettet mit...
Stimmt.
Also das sollte man vielleicht
dann... Also ich sicherlich nicht.
Dachte ich hier.
Also sicherlich... Also ich habe nicht 10.000
gewettet. Im Zweifel auch hier Moritz
wieder. Im Zweifel Moritz, Glücksbärchen, wunderbar, danke, herzlichen Glückwunsch. 10.600 Zuschauer. Also es war auch tatsächlich relativ voll. Also das war jetzt nicht, wenn ich sagen würde, naja, da stehen nur 10.600, es waren schon einige Leute da. Wie fandest du es dann atmosphärisch? Hat es geholfen?
War schon so lange her. Aber ich weiß nicht, für mich macht sowas nicht so einen unglaublichen Unterschied. Natürlich ist es eine andere Atmosphäre, als wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, gegen Aue 3.800 Zuschauer da sind, einfach halt, weil schon weil es eine komplett anderes Bild ist. Also da musst du den Ton oder so noch gar nicht mitrechnen irgendwie. Aber ja, also dass jetzt da die Freibier-Leute nicht für die Stimmung gesorgt haben, ist ja also auch nichts, was man erwartet. Und allzu viele sind ja dann trotz po- positive Ergebnisse auch nicht hängen geblieben, wenn man die letzten Zuschauerzahlen dann wieder sieht.
Ja, es fühlte sich halt irgendwie nicht so an. Also klar, es sah ein bisschen voller aus, aber irgendwie fühlte es jetzt sich nicht so an wie früher, als mal 10.000 Zuschauer in einem Stadion waren mit Euphorie im Rücken. Aber nichtsdestotrotz war es ja, zumindest am Ende, ein freudiges Ergebnis. Mit einem der Mause, der trifft, wer will, und einem Testrot, der vorlegt, wie er will, aktuell. Und genau so ist im Grunde ja das 1-0 wieder entstanden. Wer möchte das wunderbare Tor.
Hoffnungsvoll an. Und ich war erstaunt und bin begeistert hier. Also die beiden Tore eigentlich fallen nach zwei Ballgewinnen, nach Pressing-Situationen und dann mit einem relativ guten Umschaltspiel und dann auch immer wieder Pässen in die Tiefe und mit dem direkten Weg, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also sowohl das 1-0 hat mir gut gefallen, als auch das 2-0. Und dadurch, dass ich ja immer wieder auch, sagen wir mal, gesagt habe, es gibt noch Potenzial, wie man Tore so erzielen kann, und dass die auch doch bitte gern rausgespielt sein dürfen und nicht irgendwie immer mit mehr oder weniger Zufall, haben mir die beiden Tore sehr, sehr gut gefallen. Und also wie du schon sagst, also irgendwie scheint bei Testrot dann auch das erste Tor schon ein bisschen was ausgelöst zu haben. Also nicht nur bei dem Tor an sich, sondern auch immer wieder ist mir aufgefallen, gute Verarbeitung und dann Pässe und Weiterleitung. Und dann aber auch dann, also hier mit zwei, drei Kontakten kann man dann auch sehr, sehr schnell vor das Tor, und das fand ich sehr, sehr gut.
Ja, sehr gut, die beiden Dinge auch zusammen zu nennen, weil es genau das früher schon, deswegen habe ich auch so angeschaut, gebetsmühlenartig, weil du ja gesagt hast, also in dieser Liga gewinnst du halt viel über Fehler, und die Fehler, die sind in beiden Dingen einfach wirklich erzwungene Fehler. Also wir haben dieses Spiel im Grunde ja wirklich, wie du schon sagst, geworden durch Pressing-Situationen, in dem du beides mal einen eigentlich ziemlich starken Gegner, der gut in Form ist, beides mal zu einem Fehler gezwungen hast, beides mal eiskalt ausgenutzt hast, und dann halt in vier Minuten durch diese körperliche und hellwache Spiel 2-0 in Führung gehst. Und das ist was wir sicherlich in der Vergangenheit öfter mal missen lassen, und das ist ja wirklich sehr, sehr auffällig fand.
Ja, und vor allem, also muss man auch sagen, wirklich gut gemacht, also auch bei dem 1-0, sowohl der Laufweg von Mause, als auch dann der Pass und das Timing von Testrot einfach sehr gut gemacht, weil nämlich das war jetzt auch nicht selbstverständlich, weil sich die fast dann kreuzen, wenn ich das nochmal richtig in Erinnerung habe, und dann den richtigen Zeitpunkt zu treffen und dann auch quasi die richtige, sage ich mal, Geschwindigkeit und Stärke des Balles, also die beiden Tore haben mir einfach gut gefallen.
Da gar nicht so viel anzuschließen. Also ich glaube, dass wir wahrscheinlich Testrot und Mause in der Folge noch häufiger irgendwie in einem Atemzug irgendwie nennen, weil das tatsächlich so eine Entwicklung ist, die man noch lange noch nicht so absehen konnte, aber die jetzt definitiv in den letzten fünf Spielen nochmal irgendwie sich klar rauskristallisiert hat, dass das Sturmduo sich wirklich gefunden hat und gut harmoniert und auch Testrot eben seine Rolle gefunden hat.
Und das, nachdem ihr Testrot ja fast schon abgeschrieben habt.
Ja, genau. Aber also das muss man auf jeden Fall auch als Entwicklung, und wahrscheinlich spielt auch die ganze Offensive und die ganze Mannschaft irgendwie damit rein, dass die beiden perfekt harmonieren jetzt mittlerweile. Und wie ihr sagt, genau, haben wir ja schon öfter auch gesagt, in der Liga wird jede Mannschaft irgendwie Fehler machen, wenn man sie dazu zwingt. Und man muss halt einerseits das provozieren und andererseits die dann auch konsequent ausnutzen, und das ist halt super, wenn du das in der 17. und 21. Minute machst und dann so ein Spiel von vorne weg mit einer 2-0-Führung spielen kannst.
Ja, das 2-0 fällt dann in Zusammenarbeit der anderen beiden, die wir letztes Mal gelobt haben, die auch einfach gut drauf sind, mit Kanukic und Kopacz.
Ja.
Auch einfach, also Kaide war auch dabei in der Ballgewinnsituation, aber auch die sind halt einfach gut drauf. Die harmonieren, und vieles harmoniert tatsächlich jetzt aktuell.
Ich muss sagen, bei dem 2-0, das war ja wirklich irgendwie am gegnerischen 16 oder fast schon an der Grundlinie. Also das war auch sehr, sehr weit, komplett in der gegnerischen Hälfte so. Und das war ja das, was wir schon auch immer wieder gesagt haben, oder wo ich gesagt habe, hey, du siehst es auch schon Ende der letzten Saison bei den Kölner Spielen, immer wieder in vereinzelten Situationen hast du es gesehen, dass das möglich ist. Und also sowas würde ich mir dann halt einfach noch deutlich, deutlich häufiger gerne wünschen. Und was er dann schon soll, das nochmal, also was ich ja immer wieder auch dann, oder nicht immer wieder, aber ab und an angesprochen habe, das siehst du, wie idealtypisch dann auch Testrot quasi in so einem Mannschaftsgefüge spielen kann, dass er eben Ablagen macht, dass du eben im Zweifel ihn auch hoch anspielen kannst, dass er dann eben den als Anspielstation dient und dann den Ball auf den nachlaufenden Stürmer bzw. startenden Stürmer, also die oder die zweite Person dann in den Lauf spielt. Und das kam immer wieder dann auch also zur Geltung und das finde ich einfach eine sehr positive Entwicklung auf jeden Fall.
Ja, das 2-0, wie du sagst, das ist sehr, sehr weit oben gefallen. Das ist, ich glaube, Keidel und Kanuric, aber das zeigt ja auch, dass es, auch das ist ja was, was nur funktionieren kann, wenn die gesamte Abstimmung funktioniert, wenn das ganze Gefüge funktioniert. Weil wenn du da den Ball nicht gewinnst und hast dann da vorne schon zwei gebunden, inklusive Keidel, dann hast du natürlich hinten relativ viel Platz offen. Und deswegen ist es zum einen irgendwo Selbstvertrauen, das da funktionieren muss, und dann muss einfach die Abstimmung in der Mannschaft dahinter stimmen, dass das klappt.
Ja, und du müsstest ja nicht, wenn du irgendwie vor 4 Minuten das 1-0 erzielt hast, so hoch pressen. Also du könntest dich ja auch erstmal irgendwie sagen, okay, wir sind jetzt mal vorne, jetzt lassen wir mal entgegen kommen oder so, sondern in der Situation, du presst weiter und legst dir das 2-0 nach und hast es dir in der Situation dann auch definitiv verdient.
Ja. Schwäche gerochen und direkt nachgelegen. Bis dahin wunderbar, extrem schön, alles gut. Und die ganze Zeit hier bis zum 2-1 war das noch ein mega guter Auftritt, einfach richtig stark. Und dann mit dem 2-1, 30. Minute, das zum einen, denke ich mal, gezeigt hat, dass das Essen schon eigentlich ganz gut drauf ist, weil das haben wir uns auch nicht zu schlecht gemacht. Zum anderen aber natürlich einfach, also ich weiß jetzt nicht, war es so gut gespielt oder war es halt auch wieder so ein bisschen gepennt im 16er? Weil er legt ihn halt quasi gefühlt auch mal durch 2-3 Leute durch.
Das ist ja irgendwie so eine Situation, wo irgendwie der zweite Ball nochmal irgendwie heiß wird dann.
Genau.
Ich weiß jetzt nicht genau, wer es ist, aber ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, es fällt halt viel zu einfach dann. Also es ist dann, also es wirkt
ein flacher Pass durch 2-3-Leute durch.
Oder so, ich weiß es nicht. Klar, du wirst Gegentore kassieren und es wird auch nicht immer nur unhaltbare Schüsse oder irgendwie sowas sein, aber wenn man sich so anschaut, dann wirkt es irgendwie vermeidbar.
Nee, das auf jeden Fall. Also genau irgendwie witzigerweise die oder ähnliche Endnotizen, zweiter Ball zu offen, komplett frei, 11 Meter vor dem Tor, habe ich mir aufgeschrieben. Und das, ne? das sollte halt dann nicht sein, weil ich glaube dann auch noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, aber dass dann nicht nur dass der einzige von Essen war, sondern dass du allgemein irgendwie den Rückraum beziehungsweise halt dann die zweite Hälfte vom 16er halt schlecht verteidigst, weil irgendwie sehr, sehr viele irgendwie, also 4-5 Spieler auf einem kleinen Platz sind oder auf einem engen Raum und dann du hinten das offen lässt und das dann 11 Meter vor dem Tor, das sollte dir halt dann nicht passieren.
Einfach nicht schnell genug irgendwie nehmen mit dem Kopf, weil es ein bisschen schade, weil die 25 Minuten oder die ersten 30 Minuten, die waren halt schon sehr einfach dominant. Also ich habe ziemlich in der Tasche gehabt, das ganze Spiel. Und vom Gefühl nach dem 2-1 flachte es dann so mal das Dominante ab, würde ich sagen. Also so unglaublich die Fülle an Torchancen, meine ich, auch gar nicht mehr im Kopf zu haben. Ich glaube, eine Kovac-Chance war nochmal irgendwo, die eigentlich gar nicht so schlecht war.
Wo dann wieder Weiterleiter von Testrol
von Testrol war.
Und wo dann natürlich alleine vom Torwart, wo du dann sagst, ja, da kann das halt dann auch 3-1 stehen, aber du machst das nicht, wie du sagst, und dann ja, vielleicht, oder flach das Spiel ab.
Aber also, ohne sich jetzt irgendwie mit konkreten Situationen belegen zu können, aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir schon noch mal ein paar Chancen auch ausgelassen. Also, aber wenn die jetzt bei dir nicht auf dem Zettel stehen, dann mag ich da auch falsch liegen, aber insgesamt. Das ist
mir ein paar Wochen her.
Es ist ja, es stimmt schon, die zweite Halbzeit natürlich wesentlich ereignisloser als die erste, da war schon.
Was ja aber auch, an Ansatz ist es ja auch irgendwo eine Qualität, also alle ereignislos gegen einen Gegner, der gut drauf ist, das Ding halt dann am Ende 2-1 über die Zeit zu bekommen, ist jetzt auch nicht verkehrt. Also ereignislos bedeutet ja im anderen Umkehrschluss auch, Essen hatte jetzt auch nicht die zwingendsten Chancen in der zweiten Halbzeit.
Du hattest dich aufs Mittel dann, also weil du gestern nochmal in der Zusammenfassung angeschaut, du hattest dann noch einen so ein Zufallsprodukt von Essen, wo knapp daneben ist, wo er irgendwie fast angeschossen wird. Und dann hattest du ja auch der Vollständigkeit halber noch die Gelb-Rote von Götze, also ja. Wo du dann eben auch noch in Überzahl spielst. Aber wie du schon sagst, also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie dann Essen jetzt aufkommt und dass die auf jeden Fall noch das 2-2 schießen.
Und der letzten Vollständigkeit hatten wir auch noch eine wunderbare rote Karte für Kühl. Letztes, ich weiß nicht, mehr, letztes Mal so laut geschrien haben im Stadion.
Also es ist auf jeden Fall ein heißer Nominierter für die Saison Awards für die rote Karte des Jahres. Ne?
Für die dümmste, spektakulärste rote Karte. Also es ehrt ihn ja, dass er jetzt nicht das 2-2 wollte, aber ich meine, er hat halt ungefähr 20 Sekunden Zeit, die gelbe Karte zu ziehen und entscheidet sich für die rote. Aber okay, mein Gott, ist nichts passiert. Ich glaube, 3 Spieler der Sperre bekommen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ich glaube sogar nur 2.
2 nur ist schon ein bisschen, also 2 ist schon ein bisschen wenig. War schon an Grenze. Egal. 2-1 gewonnen. Am Ende dann doch souverän über die Zeit gebracht, dann gegen einen Gegner, der zum einen Konkurrenz um Aufstiegsplatz ist und zum anderen einfach in einer sehr guten Situation, mit sehr guten Lauf war. 2-1 gewonnen. Und eigentlich, das, was wir sonst noch gesagt haben, wenn mal ein paar Zuschauer im Stadion sind, werden wir es krachend verkacken. Haben wir nicht. Haben wir einfach nicht.
Ja.
Und ja, ich meine, ich greife so ein bisschen vor, weil da erstmal 2 Auswärtsspiele waren, aber du hast ja vorhin auch schon kurz angegriffen, Martin. So viel ist dann aber da irgendwie doch wieder nicht hängen geblieben. Man denkt sich ja dann immer irgendwie, vielleicht kommen dann im nächsten Heimspiel dann 6.000 Leute. Nee. Ich glaube, dafür brauchen wir einfach ein paar mehr längere Erfolgsstrecken.
Ja, ich bin auch so ein bisschen ratlos, weil ich meine, vieles, was wir ja auch irgendwie dazu gesagt haben, ist ja jetzt tatsächlich der Fall. Du hast eine relativ gute Heimserie, du spielst auch attraktiven Fußball, du schießt viele Tore. Ja, ich weiß nicht, also auch nach dem Essensspiel hat man irgendwie so ein paar irgendwie mürrische Stimmen irgendwie, was irgendwie Stiftel-Performance am Bierstand irgendwie angeht und so gehört. Ja, ich weiß nicht, also wenn das irgendwie halt dann schon Gründe sind, um das nächste Mal wieder nicht zu kommen, dann wird es auch schwierig, wahrscheinlich diese Leute zu begeistern. Vielleicht müsste man dann in anderen Becken irgendwie fischen. Aber was ich zu dem Spiel noch der Vollständigkeit halber auch noch einbringen würde, ist das Profidebüt von Dennis Zeitler im Alter von 16 Jahren. Jüngster Spieler aller Zeiten in der Profimannschaft. Auch auf jeden Fall nochmal eine Auszeichnung für die Nachwuchsarbeit, würde ich meinen.
Definitiv. Noch ein gutes Teil bei so einem knappen Spiel und nicht bei einem 4-0. Wir freuen uns über jeden aus der eigenen Jugend, der seine ersten Gehversuche in der Profimannschaft macht. Wir kommen ja nachher nochmal auf erfreuliche Jugendnachrichten. Ja gut, dann sind wir schon erstaunlich positiv in diese 5 Spiele reingestartet. Und man sich denkt, okay, dann muss es halt auswärts gegen einen unserer Ex-Trainer sein, dass es wieder uns zurück auf den Boden der Tatsachen holt. Weiß nicht. Hat es das?
Ja, also wenn Bene vorher von Auf und Abs gesprochen hat, dann würde ich schon meinen, dass weite Teile dieses Spiels auch eher ein Up waren. Was jetzt aber auch nicht sonderlich überraschend. Ich meine, klar, wenn du die Tabelle anschaust, irgendwie so, dann reißt du da wahrscheinlich irgendwie als Favorit vermutlich hin. Aber ja, erstens ist Waldhof Mannheim für mich jetzt nicht Abstiegskandidat Nummer 1. Und die hatten ja schon auch irgendwie in den Spielen davor gute Auftritte und halt ja, das Pech, was man halt dann irgendwie hat, wenn man da unten steht. Also war auch irgendwie klar, dass die wieder erstmal irgendwie druckvoll spielen werden. Und genauso war es ja dann auch, dass die wirklich von Anfang an das Heft des Handelns in die Hand genommen haben. Als auch ja jetzt nicht da irgendwie zu wenig Qualität irgendwie im Kader haben, um uns da überhaupt nicht gefährlich zu werden. Also
auch da wieder gegen Ex-Spieler, die nicht gegen uns getroffen haben. Wir reißen Serien. Aber wobei Jalen Hawkins zwischendurch 2-3 Mal kurz davor war.
Aber er war auch, also meines Erachtens, auch immer ein Tick kurz davor, irgendwie sich irgendwie noch eine rote Karte wegen Tätigkeit oder so einzufangen. Also
er war definitiv motiviert,
ja.
Sagen wir es so. Er war definitiv motiviert, ein paar Mal in die Wand gedribbelt, aber auch gefährliche Situationen erschlossen.
Also er war wirklich bei jeder Diskussion, die es irgendwie gab, um irgendwie auch nur den kleinsten Freistoß irgendwie im Mittelfeld, ist er irgendwie teilweise über den halben Platz gesprintet, um da auch nochmal jemanden wegzuschubsen oder so. Also bemerkenswert. Da hat sich wohl was aufgestaut.
Ja. Also im Grunde ist ja, du hast ja gerade noch ganz angerissen, gegenteilige Vorzeichen wie gegen das erste Spiel. Also jetzt kriegst du gegen einen Gegner, der halt einfach in keiner guten Phase steckt, spielst du, der aber wirklich schon mal gezeigt hat, okay, er will aber und kann eigentlich auch. Und das 1-0 ist ja wirklich, ich meine, es wird sich ja oft mal beschwert über so, gegen so viele Sonntagsschuss-Gegentore. Jetzt hätte ich da mal gerne eure Einschätzung zu. War das viel Sonntagsschuss oder?
Nee, das hat sich
was ja war das Problem? Das war
eher fast wie der Sprung in der berühmten Schallplatte. Also irgendwie in so eine Endlosschleife. Also Gegentore nach Standardsituationen, unaufmerksam und dann irgendwie auch gerade bei Auswärtsspielen, wo man dann irgendwie blöd in den Rückstand gerät. Also das, meine ich mich zu erinnern, gab es schon ein, zwei Mal. Und vor allem, also da, das, das, also ich habe es mal da, wo ich mal das nochmal angeschaut habe, wirklich da der Firma angeschaut, weil nämlich, das war ja ein Einwurf und also wenn ich es richtig gesehen habe, dann passt ja die Zuordnung auch da überhaupt nicht, weil nämlich Mause als Mittelstürmer läuft dann dem Vorlagengeber quasi von Mannheim hinterher. Und das, also das kann ja nicht sein, weil der Einwurf war so, sage ich mal, so ja 15 Meter von der Grundlinie entfernt. Also dann kann es ja eigentlich nicht sein, dass dein oder einer deiner Stürmer oder Mittelstürmer dann hier für die Zuordnung auf Außen verantwortlich ist, beziehungsweise den durchstartenden Mannheim-Spieler aufnimmt. Und dann ist es halt, also wenn du dann so frei bist, dann kannst du natürlich auch, und du bist schon im 16er, dann hast du auch, wenn du dann auch den Überblick hast, perfekt reingeben und dann steht es halt 1-0 so. Aber das kannst du auf jeden Fall deutlich, deutlich besser verteidigen.
Vielleicht für diejenigen, die das vorher nicht mehr im Kopf haben, das wunderbare Hackentor.
Ja.
Also genau wie du schon sagst, also nach dem Einwurf steht er halt auch einfach dann viel zu frei mit dem Ball und kann ihn extrem schön an den Fünfer legen.
Und auch in der Mitte, also siehst du glaube ich auch nochmal, dass irgendwie Malone, es ist glaube ich an der
Malone Stelle
auf jeden Fall, der irgendwie dann noch nicht mit den Augen beim Ball ist, wie der Einwurf schon ausgeführt ist und so und dann halt ja vielleicht den Schritt tatsächlich in der Situation zu langsam war, um das noch irgendwie sauber zu verteidigen oder um den Körper noch irgendwie reinzustellen.
Er realisiert es halt irgendwie nicht. Also er ist ja eng am Mann. Er ist ja in der Situation eng am Mann. Aber ich glaube, es war ihm halt auch einfach irgendwie nicht im Kopf, dass es eine Möglichkeit ist, dass er den dann hinten rum reinschiebt. Er hat ja auch irgendwie vorher darüber nachgedacht. Aber es war halt in dem Moment, er kann halt nichts verteidigen, so wie er steht. Deswegen, er steht schon da, aber er ist nicht irgendwie dann noch nicht wach genug. Und dann, das ist halt schön. Und das macht er wahrscheinlich einmal in seiner Profikarriere das Tor. Aber das wir brauchen einfach, also das waren auch genug Fehler dabei für dieses Sonntagstor. Also wir haben es nicht,
also du musst das
halt nicht vorher, unfair.
Also musst du das halt vorher schon deutlich, deutlich besser verteidigen einfach.
Ja. Und auch dann den Stürmer einfach mit mehr Druck verteidigen, dass er da gar nicht in die Situation kommt, den da hinten mit Hacke reinzulegen.
Klar, wie gesagt, da in der Mitte da auf jeden Fall oder als letztes Glied der Kette, aber also bei mir ist es eben so, wo ich immer sage, ja, hier so ein Gegentor kannst du dir auch mal fangen, wenn es denn in der Mitte ist, aber du hast vorher schon so viele Optionen und das ist, wie gesagt, ein Einwurf. So. Und dann ist es auch so, dass es ein Einwurf ist, wo der gegnerische Spieler durchstartet. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass der dich am Mann bekommt er den Ball und spielt dich irgendwie aus mit einem überragenden Trick oder weiß ich nicht so. Oder setzt dich halt körperlich komplett durch, wo du das schwer verteidigen kannst, sondern was dann da das Ziel ist, beziehungsweise was der Plan von Mannheim ist, der sich abzeichnet, das siehst du einfach oder kannst du sehen. Und dann ist es eben auch Handlungsschnelligkeit, Handlungsgeschwindigkeit, Aufmerksamkeit, was dir da abgeht.
Ja. Gut, dann bist du 1-0 hinten, aber ich grundsätzlich aus meinem Gefühl hatten wir schon genug Chancen in diesem Spiel. Und ich weiß nicht, unser Trainer, Ex-Trainer Rüdiger Rehm war es ja in diesem Fall, hat das natürlich jetzt in der klassischen Rüdiger Rehm-Art am Ende abgestempelt als ja, viel Positives gesehen, machen wir weiter. Aber im Grunde dieses 1-1, das am Ende dasteht, also mal ohne auf das Tor reinzugehen, ist das ein Ergebnis, in dem du sagst, okay, das schreibe ich, passt genauso? Oder hat irgendwer sich da mit Glück bekleckert?
Also bezüglich des Spielverlaufs?
Bezüglich des gesamten Spielverlaufs.
Also kann man so unterschreiben, wobei im Zweifel dann noch wahrscheinlich eine leichte Tendenz für Mannheim. Wenn du sagst jetzt mit dem in der 90. noch den Lattenschuss und dann habe ich auch noch das auf dem Schirm, weil du von Hawkins sprichst, der einmal, ich weiß nicht mehr, wer der Spieler von Mannheim war, der den sehr, sehr gut steil geschickt hat, wo der quasi so allein oder mehr oder weniger allein aufs Tor zuläuft. So, da kannst du halt dann auch 2-0 hinten sein. Aber 1-1, glaube ich, ist leistungsgerecht, auch in Anbetracht dessen, dass dann in den letzten so 10 bis 15 Minuten du wirklich auch das Gefühl hattest, Ingolstadt drückt und da kamen dann 2-3 Chancen zustande und da hattest du wirklich so, dass ja, die wollen den Ausgleich und wenn, das kann gut passieren, dass der Ausgleich dann erzwungen wird auch noch.
Ich glaube, es ist irgendwie so zweifelhaft, ich habe mir gesagt, die Riesenchancen, dann ist glaube ich eher so ein bisschen Richtung Mannheim, allein dessen, wie du schon sagst, dieses dieses, ich glaube, der Magenta-Kommentator hat es einfach beim Lektor auch bezeichnet, mit Latte, Linie raus. Und dann eben noch ein, zwei gute Chancen dann für die Hoffnung rausgespielt. Aber ich glaube, das gesamte, den Druck, der verfaltet wurde, die Dominanz ist natürlich übertrieben, aber einfach die Menge an guten Situationen fand ich uns schon eigentlich schon überlegen über dieses ganze Spiel hinweg. Nur klar, wenn am Ende dann ja dieses Lattending reingeht und ich denke, dann kannst du das nicht beschweren über irgendwas.
Also du hattest auf jeden Fall Chancen, auch das glaube ich, Mause hatte dann noch, und das ist so ein bisschen so, ja. aus einer Halbposition, wo er so auf den Torwart zuläuft, aber du bist dann halt schon seit der 11. in Rückstand und du rennst halt diesen Rückstand hinterher. Dann kannst du jetzt auch nicht sagen, ja, du hast also das war ein komplett unverdientes Unentschieden, so. Weil nämlich und den richtigen Druck, den gab es meiner Meinung nach vor allem halt gegen Spielende dann. Ja. Wo dann wirklich nicht nur eine Chance mal, sondern hey, man hat das Gefühl, okay, sie rennen an, es kommen mehr Chancen in kurzer Zeit und so weiter.
Ja, das 1:1 war halt in dem Moment aber folgerichtig. Also, okay, jetzt ist es gefallen, jetzt muss es auch überfallen, jetzt ist es gefallen. Da war dann dieses vermeidliche 2-1 mit Lattenschuss danach dann eher nochmal aus dem Nichts.
Von ja, das ist halt, wo ich dann dachte, hier, okay, jetzt hast du das 1:1 und du hast, glaube ich, noch 6 oder 7 Minuten gehabt, okay, und vielleicht quasi geht jetzt sogar noch mehr und dann musst du aber wirklich aufpassen, weil irgendwie, glaube ich, da hast dich dann, weil du vielleicht auch das 2:1 gewollt hast, dann aber irgendwie wurde es zu wild auf jeden Fall.
Das hat Kölner dann auch im Interview gesagt, also das sollte uns eigentlich nicht passieren, dass wir da dann irgendwie so kopflos dahin dann irgendwie nochmal sowas zulassen.
Vor allem, es war ja auch kein Konter, wie gesagt, das Spiel so irgendwie aufs 2:0. Nein, es war ja schon...
Du kannst irgendwie fast klären, aber kannst dann nicht richtig klären und dann trifft er den relativ gut aus 20 Metern und so und ja.
Ja, aber im Grunde am Ende leistungsgerecht irgendwo 1:1.
Ja, es ist halt ein bisschen, also ich finde, was mir so in dem Spiel ein bisschen negativ aufgefallen ist, halt einfach, dass du die Anfangsphase immer komplett irgendwie verschlafen hast und in dir dann diese Probleme, nämlich dass du Mannheim halt einfach zurück in, oder mehr einfach in ihrem Positiv- oder aus ihrem Negativlauf rauskommen lässt, relativ einfach, dass du es dir damit halt relativ schwer machst und dann am Ende mit einem 1:1 irgendwie zufrieden sein musst und kannst es wahrscheinlich halt, auch, aber...
Es ist halt, wie gesagt, also das ist natürlich eh klar, das erschließt sich ja auch, Rückstand ist nie gut, aber dann gerade irgendwie auswärts, dann früh in Rückstand und so weiter. Und also wie gesagt, das gab es dann auch halt mal häufiger. Und dann noch so ein blödes Gegentor, dass du eigentlich verteidigen oder sehr gut verteidigen kannst im Zweifel, dann machst du dir natürlich das Leben selber schwer so. Weil nämlich ansonsten, also das haben wir auch besprochen, also Ingolstadt hat die stärkste Offensive der Liga. Je länger du halt im Zweifel in so einem Auswärtsspiel dann auch hinten die Null hältst, weil, also Mause hat einen Lauf, Testot haben wir auch gerade gesagt, kommt immer besser rein. Also da erinnere ich mich auch, oder habe ich mir nochmal notiert, so eine Doppelpass-Situation, also mit Seifert, wo Testot eben auch sehr, sehr gut den Doppelpass mit Seifert spielt und dann eben ihn steil schickt, wo es dann zu einer Chance kommt. Das heißt, je länger du einfach in solchen Situationen hinten die Null hast, irgendwann kommst du dahin. Also das zeigt ja die Mannschaft schon, dass irgendwie auch in dem Spiel, wo zum Teil sehr, sehr wenige Chancen sind, dass man da immer für ein Tor gut ist. Und drum ist es halt dann in dem Fall auch ja schade, weil nämlich, wenn du dann halt natürlich in der Elften schon hinten bist, dann kannst du auch gar nicht so Momentum aufbauen, sondern dann bist du halt hinten und läufst eben Rückstand hinterher.
Ja, mir gerade auffällt, wir haben sehr viel über das Spiel geredet und noch nicht über das 1:1. Auch gut. Vielleicht, weil wir vorher gesagt haben, Testrot läuft sich langsam warm in manchen Geschichten. Also das war ja das erste, wahrscheinlich das einzige Tor dieses Jahr, wo ich echt sage, nicht schlecht gemacht. Echt gut gemacht. Also er hat ja nicht viele Tore gemacht, die anderen beiden sind gefallen, wie sie gefallen sind, aber das Ding war echt mal so ein Stürmer-Ding. Also angenommen, absolut einem Kontakt vorgelegt, gedreht und mit die Latte gejagt.
Also ja, schon, das ist eigentlich das, was man eigentlich von ihm
das ist so, das war, genau das war so dieses idealtypische Testrotor. Also, ja, okay, den Stürmer haben wir uns geholt.
Absolut.
Mit dem Rücken zum Tor,
den abzuschirmen. Vor allem 5-6 Meter in der Box, wo du sagst, dass da das irgendwie, also das berühmte, ja, oder der berühmte Satz, da muss ein Stürmer stehen, so.
Ja, und dann muss er so...
Also genau, und dann auch,
nicht einfach tappen, sondern
wirklich... Genau, absolut, mit der Bewegung raus und so weiter und wo er im Zweifel auch so ein bisschen, also die Statur und die Physis hat, um sich dann auch durchsetzen zu können, so, und ja. Ja, also da stark gemacht.
Das ist auch da der Vollständigkeit, muss man dazu sagen, Vorlage von Kostli, der irgendwie in dem Spiel zurückgekommen ist, irgendwie eingewechselt wurde, ne, und direkt wieder irgendwie 15 Minuten auf dem Platz schon einen Impact.
Direkt auf den Fuß serviert.
Ja.
Ja, also war ein wunderschönes Tor, also wirklich ein also idealtypisches Tor. Richtig gut. Gut, Punkt mitgenommen gegen Rehn. Waldhof weiter in Nicht-Sieg-Serie.
Sollte sich ja dann anschließend, glaube ich, ändern.
Das ist ehrlich, gar keine Ahnung.
Ich glaube, Malum hat dann zwei Spiele gewonnen.
Ja, gut, sei ihm gegönnt, hauptsache nicht gegen uns. Und dann geht es zum Doppelheimspiel, geht es weiter nach Lübeck. Und Lübeck wäre jetzt auch wieder so ein Spiel gewesen, da haben wir vorher gesagt, das wäre jetzt auch wieder prädestiniert gewesen, dafür so also ein bisschen Kacke zu spielen. Vor allem nach unserer Auswärtsserie irgendwie, dass wir jedes Auswärtsspiel eher so ein bisschen mau spielen. Aber das hat nicht so lange gedauert, bis dann auch ein Lübeck, was man auch sagen muss, da auch ähnlich wie Mannheim sehr gut angefangen hat, sehr mutig angefangen hat und auch ein bisschen im Unglück einfach angefangen hat, dann ziemlich abgestraft wurde. Martin, du warst vor Ort in einem wunderschönen Gästeblock.
Richtig, ja. Und ich habe mich echt gesagt, also das kann man ja schon mal vielleicht vorwegnehmen, dass es zur Halbzeit 3-0 stand. Und ich habe mich schon zur Halbzeit so ein bisschen gefragt, wie führen wir hier jetzt auf einmal 3-0? Also, weil quasi der Gästeblock war hinter dem Tor, auf das Lübeck in der ersten Halbzeit gespielt hat, also quasi das Tor von Funk. Und du hast da schon die ersten 10 Minuten auch nur Lübeck eigentlich anlaufen sehen. Aber ich glaube, im Gegenteil zu Mannheim muss man da schon auch nochmal irgendwie sagen, ja, Lübeck schon auch eher Abstiegskandidat und da fehlt es dann schon auch ein bisschen an der Qualität, vor allem was die dann natürlich auch in der Konterabsicherung und so gemacht haben, war teilweise ja wirklich hanebüchen und da haben wir auch wieder Verhalten gestartet, würde ich sagen, aber halt dann absolut diese Nadelstiche, die wir irgendwie hatten, halt eiskalt wirklich genutzt. Da ist Mauser natürlich dann auch prädestiniert dafür, dass er irgendwie mit dem ersten Schuss mal wieder trifft.
Ich kann dir sagen, also auch ich habe es am Fernseher gesehen und ich habe mir auch zur Halbzeit gedacht, warum 5-3-0? Also es lag jetzt nicht nur an deinem Blog, aber es ist genau wie du schon sagst, also da haben wir sie eiskalt abgestraft für alles, was sie irgendwie auch nur falsch gemacht haben. Jedes Mal, wenn irgendwas falsch gemacht wurde, haben wir halt eiskalt den Stecker gezogen. Das war schon ein bisschen fies. Also mir hat Lübeck echt leid getan.
Ja, genau, also denen konnte man die Bemühungen wirklich nicht absprechen, aber
vor allem bis zum Schluss, ich habe das Gefühl, also sie bis zum Schluss immer alles irgendwie versucht haben, aber einfach nicht, in diesem Tag sollte da einfach nichts passieren.
Ja, also ich meine, also das genau meinte ich dann eben auch, wenn du dann das 0-0 hältst oder die 0 hinten, weil du hast dann immer das Gefühl, dass auf jeden Fall du vorne die Abschlüsse bekommst und dann sei es irgendwie Mause mit seiner ja, brutal starken Effizienz gerade, aber sei es dann auch irgendwie auch eine ja, individuelle Qualität von dem Kopacz oder so und dann auch dieses, also gerade dieses Zusammenspiel, also hast du auch das Gefühl, dass das Ingolstadt einfach immer für ein Tor gut ist, so. Und dann kann es natürlich auch mal passieren, wenn dann irgendwie die Varianz nach oben aufsteckt und dass du halt dann bei 2-3 Abschlüssen, die einfach sitzen. Und so war es ja dann auch irgendwie dann, also irgendwie dann, wo du dann auch im Zweifel wach bist. Ich glaube, weil es das 2-0, also diese Volley von Kopacz, ja. nach dem langen Einwurf, so, da bist du da, du, also trifft er gut. Und drin ist er irgendwie. Und dann irgendwie Mause, wo er dann auch wieder beim Einzel war, nach einer Umschaltbewegung, dann irgendwie halt alleine vor dem Tor ist und dann auch eben den Eiskalt, der verwandelt so. Und so kannst du natürlich auch idealtypisch gerade auswärts so einem Gegner dann einfach den Zahn ziehen.
Ja, genau. Es war alles sehr geradlinig einfach. Also diese beiden Mausetiere haben einfach sehr geradlinig gespielt und wir sind halt einfach schlecht abgesicherte Lübecker Hintermannschaft, die das einfach, denen das zu schnell ging dann und dass halt einfach Mause zweimal dann mit nach zwei Bällen allein vom Torwart steht. Und die Kopacz-Tore, ich meine, die waren ja beide, ehrlich, beides Mal Lübeck einfach viel zu kurz in die Mitte geklärt, den ersten Ball. Und beides Mal Kopacz einmal mit dem Volley, der noch abgefälscht wird, und einmal einfach flach durch alles durch. Hat wirklich für jeden Scheiß bestraft, zweimal hinten offen gestanden, zweimal den Ball zu sehr in die Mitte abgelegt. Und dann stehst du bis zu 4-0 vorne, weil ich sagen muss, okay, das ist halt einfach eiskalt gewesen diesmal.
Aber, also, und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass halt ja, beim Stand von 1-0 Fröde auf der Linie klärt. Und beim Stand von 2-0 ist irgendwie so ein dubioses Abseitstor gibt, wo es schon irgendwie auch im Gästeblock irgendwie wilde Diskussionen gab, was genau gepfiffen wurde. Und ich habe Baba Grafatis Einschätzung dazu gelesen, die richtige Entscheidung quasi sagt. Und ich verstehe auch quasi, dass der eine Spieler Malone quasi blockt und ihn sozusagen halt hindert einzugreifen. Ich frage mich nur, ob das wirklich eine Abseitssituation ist, weil es ist ja kein Abspiel. Der läuft ja einfach nur durch mit dem Ball am Fuß. Aber er spielt damit natürlich den Ball. Also,
wenn er so einschätzt, dann wird es die richtige Auslegung der Abseitsregel sein, aber ich tue mich da auch schwer.
Ich denke auch, also man kann da wahrscheinlich schon darauf vertrauen, dass jemand, der sich das wirklich dann in Ruhe und auch kein Interesse daran hat, irgendwie zu sagen, das muss richtig sein.
Aber von meinem Gefühl habe ich nämlich auch gedacht, also, da wird er jetzt doch nicht aktiv durch, dass er jetzt irgendwie, dass man das abpfeift. Also deswegen habe ich auch gedacht, kann ich nachvollziehen, wie man es argumentiert, aber komisch, aber das ist.
Also wir können uns zumindest darauf einigen, dass es wahrscheinlich auch Schiedsrichter gibt, die das vielleicht nicht pfeifen, aus welchen Gründen auch immer. Entweder weil sie es nicht sehen oder weil sie es anders einschätzen.
Vor allem, wenn es kein Video ist, sondern einfach direkt im Spiel gepfiffen wird.
Genau, also war beim Stand von 2-0. Ja. Also kannst du da schon auch irgendwie, kann es halt auch anders laufen. Und ja, man muss sich jetzt nicht über einen 4-0 Auswärtssieg irgendwie in irgendeiner Form beschweren. Und ich glaube, es war auch eine sehr reife Leistung. Irgendwie so ein bisschen im Stil einer Spitzenmannschaft. Aber es hätte vielleicht auch vom Spielverlauf her ein bisschen anders sein können.
Ich sag mal, 4-0 ist ein bisschen hoch insgesamt. Aber ich beschwere mich nicht drüber. Ich habe mir oft beschwert über Spieler, die dann irgendwie gegen was dieses Freiburg spielen. Ich dachte, das war halt irgendwie ein Scheiß und du machst 4 Tore. Ja, bei dem, das war jetzt auch nicht alles Gold, aber wie du diese 4 Tore machst, dann, ja, also wenn mein Gegner mir das anbietet, dann will ich auch, dass wir diese 4 Tore machen. Und deswegen fand ich das insgesamt gut. Aber auch da habe ich nach 45 Minuten erstmal gedacht, was läuft hier? Aber egal. 4-0 gewonnen. Mal wieder. Also ich weiß gar nicht, wie viele Spiele das jetzt war, dass ich 4 Tore geschossen habe. Ein paar,
ja.
Und auch da war zwischendurch vielleicht mal gesagt, es gab auch mal wieder ein Tor nach Einwurf von Malone. Ich glaube, das war jetzt schon das dritte diese Saison. Irgendwie das nach einem Einwurf von Malone. Das war, weil wir ja lange auch gesagt haben, ja, da kommt nie irgendwas raus. Aber jetzt inzwischen zumindest mal 3 mindestens, die dann halt immer meistens tatsächlich Einwurf und dann schlecht geklärt. Selten Einwurf als direkte Vorlage, aber ist ja auch irgendwo egal. Hauptsache, ist dann irgendwo drin. Heißt, es zahlt
sich doch. Die Quote will ich mir immer noch nicht ausrechnen, weil es sind halt auch gefühlt 1000 pro Spiel, aber.
Ja, das ist halt immer die Frage. Das müsste man sich sonst mal anschauen bei Mannschaften, bei denen diese Einwürfe kurz gespielt werden. Wie viel gefährliche Situationen du daraus machen würdest, anstatt jedes Mal in langen Mannschaft hätte, wäre, könnte. Das ist halt echt schwer irgendwie einzuschätzen. Am Ende des Tages sind es erstmal 3 Tore und die nehmen.
Ja, und das ist schon auch eine Waffe, die man nicht wegdiskutieren kann. Also,
ja, das
wenn du da einfach irgendwie unbedrängt reinwerfen, schleudern kannst, was auch immer, dann ist das halt auch, wenn du weißt, dass der das macht, immer noch schwer zu verteidigen.
Ja, wie gesagt, das Interessante ist, inzwischen weiß es ja wohl jeder und jetzt funktioniert es langsam. Normalerweise würde ich mir denken, okay, wenn ich einen falschen Fuß erwischt werde, wie letztes Jahr gegen Duisburg, das war dann wirklich auch dauernd, die Einruf gegen Tore gefangen haben. Ja, okay, wusste ich nicht. Dann ist das eine größere Waffe, aber wäre noch besser, wenn die Leute sich darauf einstellen können und es trotzdem funktioniert. Heißt, vieles klappt. Auch da wieder Kopacz klappt und Mause klappt. Es klappen einfach so ein paar Spieler inzwischen auch einfach.
Ja.
Und dann hat man sich wieder gedacht, also ich merke meine Negativität in jedem dieser Spiele. Ich dachte mir, okay, jetzt aber gegen Sandhausen.
Die haben ja wohl wirklich also einen Lauf und einen Extra.
Wir haben einen Lauf, wir spielen zu Hause, da kann man eh gar nichts. Sandhausen, da gewinnen wir nie ein Spiel. Ja. So bin ich da reingegangen mal wieder. Und man muss sagen, ja, die erste Halbzeit, ja, die war fußballerisch irgendwie grausig, aber halt auf Augenhöhe fußballerisch grausig, oder?
Findest du?
Ja, also so grausig, wie halt Drittliga-Fußball halt ist. Nicht, dass irgendwie jemand, dass wir jetzt irgendwie schlecht waren, sondern ich fand es halt einfach irgendwie nicht so unglaublich geil anzuschauen, diese erste Halbzeit gegen Sandhausen.
Ja, ich weiß nicht, also so viel ist mir jetzt tatsächlich auch wieder nicht in Erinnerung, aber ich habe es nicht so negativ in Erinnerung. Also ich war da schon
gar nicht so
der Meinung, dass wir einen guten Auftritt liefern.
Sehr Basto. Ja, es war auf Drittliga-Niveau, wie man sich halt Ingolstadt gegen Sandhausen vorstellt, ehrlich gesagt. Egal.
Einigen wir uns da drauf.
Ja. Ich finde, aber die erste Halbzeit ist in dem Spiel eh relativ egal, weil in der ersten Halbzeit ist ja tatsächlich auch gar nicht so viel passiert.
Die fällt außer so oder so natürlich ein bisschen ab, weil die zweite Halbzeit natürlich meines Erachtens, und jetzt würde ich eure Meinung dazu gerne hören, möglicherweise die beste FCI-Hälfte seit Jahren war.
Also seit Jahren, da hast du oder da habt ihr den deutlich besseren Eindruck, aber in der Saison auf jeden Fall, hast du mit Abstand.
Ich hätte immer mal so ein Soundboard.
Nein, also da, also was ich sagen kann, in der Saison zu 100% und das mit Abstand und vor allem, du hast es ja, also wie gesagt, bisher von der Saison warst du immer diese Wellenbewegung gewohnt und dann, dass du dann nach einem Auswärts 4-0 dann da jetzt auch zu Hause wieder 4-0 gewinnst und vor allem, wie also ich gesagt habe, Sandhausen, Absteiger, die wollen wieder vorne mitspielen und dann haben eine Serie unter dem neuen Trainer mit Keller. Also, dass du da wirklich dann zu Hause 4-0 gewinnst, da dachte ich, okay, was ist jetzt denn los?
Ja, also ich würde mal sagen, ich unterschreibe das definitiv. Also, ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich mal eine Halbzeit dieses Vereins gesehen habe, also wirklich länger, gegen einen so guten eigentlich Gegner, wo ich mir gesagt habe, Also, es ist irgendwie die zweite Halbzeit, das ist ja, ich habe jetzt geschrieben, komplett auf Zerstörung gestellt. Also, du hast ja bis in der zweiten Halbzeit aus dieser Pause rausgegangen. Und Sandhausen hatte einfach überhaupt keinen Spaß mehr in diesem Spiel. Deswegen, ich glaube, daher kommt auch irgendwie meine Einschätzung aus der ersten Halbzeit, weil in der ersten Halbzeit hat für mich halt einfach nicht viel passiert. Das war für mich so, ja, passt schon, beide sind irgendwie auf Augenhöhe, beide hatten eine Chance gefühlt. Und dann war vorbei und diese zweite Halbzeit war halt eine komplett andere. Also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Gegner so demontiert haben wie in dieser zweiten Halbzeit nach Sandhausen.
Ja, genau, das ist das, was ich meine. Und das, was natürlich auch so der Kern meiner heutigen Euphorie irgendwie ist, ist, dass diese zweite Halbzeit schon echt richtig stark war. Also da ist Sandhausen zeitweise nicht aus eigener Hälfte rausgekommen. Wir haben da Ball um Ball irgendwie im Mittelfeld gewonnen. Ich wollte das irgendwie mit Zahlen untermauern, aber irgendwie ist gerade in dem Spiel wieder irgendwie die Zweikampfquote nicht zu meinen Gunsten, irgendwie, um sie hier zu erwähnen. Aber
ich würde sagen, wir hatten insgesamt 23 Torschüsse.
Ja, also die Zahl kann man dann vielleicht nehmen, aber also es fühlte sich halt irgendwie so an, als würdest du jeden wichtigen Ball zumindest irgendwie holen.
Du hast ja vor allem also nicht nur, dass es 4-0 dann am Ende steht, sondern du hast doch ein Abseits-Tor, das kein Abseits war, wo es sehr, sehr gut herausgespielt war, ja. dass das ein Tor sein müsste. Dann hast du noch eine Riesenchance von Testeroth, wo du sagst, auch wieder gut herausgespielt, wo du eigentlich nur mal machen musst, irgendwie so 7-8 Meter zentral vor dem Tor. Also das heißt ja nicht, dass es im Zweifel dieses 4-0 schon alles war, sondern du hattest wirklich noch hochkarätige Chancen.
Du hast einen Elfmeter nicht bekommen, bei dem ich immer noch sage, ja, ich verstehe beide Seiten, aber den muss man schon geben irgendwo. Aber wir gehen mal so ein bisschen, gehen wir mal kurz chronologisch auf die ganze Geschichte. Also ich glaube, der Elfer war auch das Erste, was in der zweiten Halbzeit passiert wäre. Also im Spiel habe ich gesagt, ja, 100%iger Elfmeter, worüber reden wir eigentlich? Und in der Zusammenfassung, ja, würde ich sagen, er trifft ihn deutlich zweimal, aber er fällt halt zu spät und zu dumm.
Ja, genau, also er fällt völlig anders, als das Trefferbild halt
notwendig wäre. Er hat halt so eine komplett komische Bewegung ganz am Ende, wo du sagst, das sieht einfach sehr unnatürlich aus.
Ja, bei dem ich dann halt, ich fand die Schiedsrichterleistung in der zweiten Halbzeit grauenhaft schlecht. Ich fand vor allem die Linienrichterleistung einfach extrem schlecht, auch der von dem Schiedsrichter, der in der zweiten Halbzeit auf unserem Tor war. Mhm. Also das Tor auf dem Weg geschafft, dass wir gespielt haben. Muss aber dann halt in der Zusammenfassung sagen, also beim Elfmeter kann ich ihm nicht verübeln, weil, wie du schon sagst, er fällt halt so künstlich, dass ich als Linienrichter dann auch sagen würde, nee, das war nix. Naja, das ist dann, glaube ich, am Ende so ein bisschen das Problem dieses Sports.
Ja, vor allem, du musst ja dann quasi, du hast ja hier jetzt kein Video Assistant, so, und das heißt, du musst wirklich aus der Bewegung heraus und dann ist es, also kann man, ohne jetzt schiedsrichtig gewesen zu sein, schon am Denken, okay, der sieht es wahrscheinlich aus der und der Perspektive, das sieht dann einfach auch komisch aus.
Die These, die ich mal in den Raum stelle, ist, was ist, wenn er halt in dem Moment einfach aufhört zu laufen und sich beschwert? Also pfeift es ihm dann irgendwer, er wurde deutlich zweimal getroffen. Und das ist jetzt echt das Problem in dieser Situation ja immer. Du hast ja entweder versuchst du noch an den Ball zu kommen und merkst dann zu spät, dass es nichts war und fällst so doof. Oder du versuchst halt direkt zu fallen. Oder er trifft ihn halt zweimal und er trifft ihn sicherlich jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, das hat ihn gar nicht behindert. Und deswegen, was kann er überhaupt machen in der Situation, dass das Spiel in der Vollgeschwindigkeit das richtig bewertet wird?
Ich finde es aber, also was mir schon, also ja, über den Elfer, glaube ich, sind wir uns grundsätzlich einig, müssen es auch nicht zu lange in die Länge ziehen, wir haben 4 Tore geschossen, aber was ich schon auffällig finde, ist, wir haben die beste Offensive der Liga, haben aber keinen Elfer diese Saison bekommen. Also es ist ja schon so, dass wenn du eigentlich viele Offensivszenen hast, wir haben, glaube ich, auch noch, nicht nur die beste Offensive, sondern auch die meisten Abschlüsse irgendwie in der Liga und so, und haben aber noch keinen Elfer bekommen, ist schon irgendwie ungewöhnlich zumindest.
Wobei es aus dem Bauch jetzt nicht sagen würde, dass wir so oft irgendwie mehr wieder nicht bekommen hätten. Mhm. Also ja, klar, 2-3, sicher, aber ist vielleicht da. Also einer kann ich mich jetzt irgendwie, würde man sagen, aus dem Bauch erinnern, das war eine klare Fehlentscheidung, weil wir keinen bekommen haben.
Nee, es ist jetzt nicht so, dass wir Monat für Monat
irgendwie
dass du so wenig die hast. Die Schiedsrichterentscheidung aufzählen, das, was wir auch schon hatten in der dritten Liga zum Teil. Aber ist tatsächlich nicht so, aber ich finde es tatsächlich trotzdem auffällig.
Ja, aber so ist ja zusätzlich nochmal eigentlich ein positiver Faktor, dass wir so viele Tore schießen ohne die Elfmeter. Es gibt ja genug Mannschaften, die dann irgendwie, mein Kutschke hat, glaube ich, das Jahr schon wieder 4 Elfmeter getroffen. Das heißt, die anderen, die da oben mitspielen, haben sicher ein paar. Grundsätzlich hat es uns jetzt nicht geschadet, weil es war ja, glaube ich, war das direkt nach der nicht gegebenen Elfmeterentscheidung das 1-0? War es direkt dann irgendwie die Situation?
Also, ich weiß nicht, die gleiche Szene, aber kurze Zeit drauf. Ja. Da war keine Verschnaufpause.
Es war auch immer wieder faszinierend. Also ich glaube, das war wieder so ein Testrot in einer Abschell-Situation, oder? Also er nimmt die mega gut mit der Brust an und legt ihn sich selber vor und will ihn dann halt mit dem geilsten Volley ins Kreuzeck zimmern. Trifft ihn mal nicht richtig und macht dadurch eine Vorlage. Ich sag mal, war trotzdem geil. War trotzdem geil. Ja. Und ich sag, er wollte den so. Er wollte von Anfang an wollte den einfach mit dem Außenriss voll auf Deichmann spielen. Nee, aber ich muss mal sagen, was wir vorhin gesagt haben, also dieses. Klar war das da ein bisschen Zufall, wie jetzt halt irgendwie zur Vorlage kommen. Aber ich dann allein schon irgendwie in der Situation mit der Brust so entgegen seiner eigenen Laufrichtung erstmal abzuklatschen, sich zu drehen und den direkt dann zu nehmen, war auch einfach erstmal technisch gut. Da trifft er den nicht richtig, aber erstmal, wie er es da gemacht hat, wie er mit dem Rücken zum Tor wieder den Ball verwertet, das macht er inzwischen einfach extrem gut.
Also was halt da, mir geht es da eher noch um einen anderen Aspekt, was halt da gut ist, es war ja nach einer Ecke und das war dann, also quasi das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das eben auf der ballfernen Seite, das heißt, so er steht da am richtigen Punkt und kann dann eben, wie du sagst, aus der Bewegung auch was machen mit dem Ball. Dass das so gewollt war, das stelle ich jetzt mal ganz leicht in Frage, aber
genau so.
Aber
das trainieren
aber ja, so. Aber so blöd es ist oder so blöd es klingt, wenn du natürlich immer wieder auch dann Situationen erzwingst, dann kann auch mal so eine Situation rauskommen. So. Wenn du immer wieder den Ball dann auch scharf in Gefahrensituationen bringst, ja, dann kommt es halt auch mal im Zweifel zu einem Eigentor oder dass dann, also von dir, der Spieler nur noch irgendwie komisch seinen Fuß hinhalten muss oder was auch immer, oder seinen Kopf.
Ja.
Also du musst dir diese Situation auch dann schon erarbeiten.
So. Ja, ich sag, wir reden ja heute schon ein paar Mal, also das Rot, es läuft halt inzwischen. Und das ist jetzt erst ein bisschen das Glück des Tüchtigen an der Stelle vielleicht mal wieder. Aber war viel Gutes dabei und wenn wir jetzt dann 5 Minuten später ist es 2-0 gefallen und da kann man sich dafür einigen, dass er den genauso wollte.
Ja.
Der war auch wieder extrem schön abgelegt. Einmal hoher Ball mit der Halbhacke, einfach die Nause direkt in den Lauf gespielt.
Absolut, dass du da wieder, wo wir dann schon angesprochen haben, dass du da so ein Muster erkennst, wo das wirklich aktuell sehr, sehr gut funktioniert. Irgendwie, dass dann Ed Hestrot auf den Ball sehr häufig mit dem richtigen Timing, mit der richtigen Präzision und Ballgeschwindigkeit spielt, sodass den eben auch Mause verwerten kann, beziehungsweise mitnehmen kann. So. Und aber davor dann vielleicht noch, das habe ich dann eben da notiert mit der 53., dass da eben Testo diese sehr, sehr große Chance, wo du sagst, hey, das wäre nochmal, den musst du eigentlich machen, aber wenn du immer wieder auch in solche Situationen kommst, dann wird er wahrscheinlich auch den nochmal.
Der war zu einfach.
Achso, ja dann.
Der war einfach zu einfach.
Aber auch da wieder.
Wobei, das 3-0 war noch einfach.
Aber da wieder so einfach auch. Nee, also was man ja dann anbringen kann, hey, also wie diese Angriffe auch rausgespielt wurden. Also wie gesagt, nicht nur die Tore, sondern eben auch da, dass er dann überhaupt da 10 Meter zentral, also dann komplett alleine vor, fast zum Abschluss kommt, das war wieder ein Angriff über außen. das sind ja die Situationen, die man sehen will. Weil wenn du immer wieder in solche Situationen gerätst und dir solche Chancen dann wirklich erspielst und nicht erarbeitest, ja, dann werden auch die Tore fallen.
Ja, es ist inzwischen aber einfach das Gefühl, dass man immer sagt, so, ja, die Automatismen müssen erstmal greifen. Also das läuft einfach inzwischen. Wir haben inzwischen einfach eine Elf, wir haben irgendwie gefühlt inzwischen, bevor ich mal gesagt, eine Elf, die jetzt mehr oder weniger unverändert irgendwie im Spiel, bis auch mal einer verletzt, mal einer gesperrt zwischendrin, aber wir haben eigentlich eine Elf gefunden, die spielt und von der man echt merkt, dass da funktionieren diese Abläufe. Da funktioniert auch mal die Absicherung nach hinten besser, als sie zwischendurch irgendwie funktioniert hat. Da funktioniert jetzt auch inzwischen eine Viererkette besser, als sie am Anfang die Kette funktioniert hat. Und offensiv stehen die Leute halt einfach da, wo man sie irgendwie erwartet, scheinbar. Also das war mir oft beschwert, über das Spiel, dass viel Zufallsprodukt dabei ist. Ziel irgendwie, dass du Spiele innerhalb von 5 Minuten nachher gewinnst, aber dass auch dem Spiel, wie du gerade schon sagst, bei jedem Tor kann ich mir echt was abgewinnen von. Okay, cool, man sieht einen Plan, man sieht irgendwo eine gute Aktion, auch das 3-0. Ich meine, Testrop muss ja nur noch den Fuß hinhalten am 5er, aber das ist halt auch von daher ein sehr gut gespielter Pass einfach. Genau auf den Fuß, genau am 5er, wunderbar ausgespielt. Und da funktioniert auch einfach die Abstimmung. Haben wir noch irgendwas passiert zwischendrin? Ach ja, das Tor, das nicht gegeben wurde, das Deichmann-Tor, man auch sagen muss, also, weiß nicht, ich hätte nicht gedacht, dass ich immer noch mal so positiv über das Tor spreche, aber das war auch eine mega gute Vorlage. Absolut. Butterweicher Chip in den Lauf und man hat im Spiel schon gesehen, das ist niemals Abseits, das kann überhaupt kein Abseits sein, das funktioniert überhaupt nicht. Er war einen Meter nicht im Abseits und dann pfeift der Linienrichter dieses Ding zurück. Eine wunderschöne Vorlage. Und auch gut abgeschlossen, aber irgendwie am Ende ist es ja dann in dem Spiel wirklich egal. Also in dem Spiel kann man uns gerne mal ein bisschen verpfeifen zu wissen. Das war schon Testrot-Tag.
Absoluter.
Also, das weiß nicht.
Wir fehlen wirklich auf
das weiß ich nicht, das war, die Worte. Also man muss vielleicht nochmal zusagen, wir waren gerade mal, manchmal haben wir vorhin nochmal darüber gesprochen, dass das die beste zweite Halbzeit dieses Vereins war seit langem. Und das war Testrot-Tag. Ja?
Ja.
Das tut mir ein bisschen weh, diese Kombination, aber es ist gerne öfter so.
Aber es war natürlich nicht nur, das muss man vielleicht auch um den Bogen zum 4. Tor noch zu schaffen, Testrot-Tag, sondern es war natürlich auch Keidelburtag. Also, dass man einem Menschen, oder wenn es einen Menschen gibt, dem man irgendwie sein Tor irgendwie gönnt, dann ist es wirklich Felix Keidel. Und also hat für mich wirklich den Tag an der Stelle dann auch perfekt gemacht, dass er quasi auch noch eins machen nicht nur durfte, sondern auch gut gemacht hat und quasi halt auch wirklich eine super Entwicklung auch in dieser Mannschaft jetzt mal gekrönt hat.
In der Bierruhe diesen Ball über den rausschwimmen, mit dem Torwart gechippt,
ja.
Das kann kein Keidel sein. Kann nicht sein. Ich hätte gewartet, dass er den Vollspann durch den Torhüter ins Tor reinjagt vielleicht, aber ach, das hat mir gefreut. Ich hatte vorher schon mal gedacht, das ist eine sehr positive Neuigkeit. Aus unserer Jugend. Das war ein Keideltreffer, der sich ja wirklich auch stabilisiert hat. Da war er ja am Anfang auch so ein bisschen. Also ich war skeptisch.
Ich war blind vor
dir. Martin ist wie bei jedem, der auch nur eine Minute in unserem U21 oder niedrigen Mannschaft gespielt hat, einfach blind vor Liebe. Vollkommen egal. Der ist wunderschöner Nachmittag.
Jetzt braucht ihr einen Feature-Ersatz. Da.
Ja,
haben wir schon gefunden.
Also haben wir schon
keine Sorge.
Nee, wunderbarer Tag. Also wirklich, diese zweite Halbzeit, ich fand, das war so Richtung immer Machtdemonstration. Also wenn man so mal in der zweiten Halbzeit rauskommen kann und sein Haus auseinandernehmen kann, kann man schon mal machen. Und das war wirklich das erste Spiel, ich habe mich ja echt beschwert, ich glaube, wer werdet euch erinnern, ich sage nicht, wann war das letzte Spiel, bei dem ihr gesagt habt, okay, das war wirklich überzeugend. Und auch da, die erste Halbzeit, das war passt auf Augenhöhe. Zweite Halbzeit war es extrem stark. Also war so überzeugend fand ich lang nicht.
Was wir ja schon auch oft in der Vergangenheit gemacht haben, ist, wenn wir dann irgendwie mal 4 Tore geschossen haben oder so, dass wir dann gesagt haben, ja, aber der Gegner war schon auch echt, echt schlecht. Das haben wir jetzt auch hier nicht gemacht, sondern erstmal, ich glaube, da kann man
guten
Gewissens auch einfach uns loben und nicht so auf den Gegner irgendwie schauen.
Ja, vor allem, wie gesagt, weil auch jedes einzelne Tor, es ist jetzt wieder, weil Lübeck hat mal gesagt, okay, sie hat 4-mal eingeladen, 4-mal reingemacht. Sandhausen, da war jetzt nicht so viel eingeladen. Es war, klar, haben sie wahrscheinlich alles perfekt gemacht, aber sie waren auch einfach geil, die Buden. Schön. Und an dem Punkt haben wir uns auch eigentlich
gedacht. Das ist doch das perfekte Schluss.
Für mich, mich wäre es perfekt gewesen, an diesem Tag in die Winterpause zu gehen.
Und siehst du, genau das habe ich gemacht, deswegen war ich gegen Aue nicht da.
Und dann kommt aber dieses Spiel gegen Aue und ehrlich gesagt, also wir brauchen, glaube ich, gar nicht so unglaublich viel darüber reden. Eigentlich ist es so ein bisschen Spiel zu vergessen, passt schon irgendwo. Also prädestiniert eigentlich nochmal für einen Scheiß. Ist kalt, ist kurz vor Weihnachten, ist unter der Woche und spielt zu Hause gegen Aue. Ungefähr mit der Motivation bin ich da reingegangen und es. Ja, ja. Hast du überhaupt irgendwas gesehen davon?
Ich habe mir tatsächlich heute nochmal Real Life 90 Minuten angeschaut.
Ist der Real Life 90 Minuten eher schon? Ja, Martin, dann ist das doch.
Nicht, ja.
Dann ist das doch richtig heiß. Kein Wunder, dass es dir nicht so gut geht.
Das trifft es wohl ganz gut, ja.
Ja, dann führst du auch nochmal durch diese 90 Minuten vollgeladene Spannung. Ja. Ich möchte kurz noch erwähnen, der FC hat in diesem Spiel einen Schuss aufs Tor.
Okay. Ja, danke für die Info. ich weiß nicht, ob es dadurch dann natürlich auch ein bisschen verzerrt, dass ich relativ wenig FC-Spiele am Fernseher sehe, deswegen natürlich unterschiedlich bewerte oder so. Also mein Fazit ist jetzt schon, dass ich da jetzt nicht so viel im Stadion verpasst habe. Keine Sorge. Ich hatte das Gefühl, dass wir relativ gut reingekommen sind, also besser als zum Beispiel auch gegen Mannheim oder gegen Lübeck irgendwie so. Also schon das Heft des Handels in die Hand genommen haben. Dann fällt natürlich, ich weiß nicht, möglicherweise auch am Fernseher einfach wesentlich extremer noch auf als im Stadion irgendwie, wie häufig der Malone irgendwie an die Seitenauslinie trabt und dann irgendwie den Ball nochmal abwischt und dann den da reinschleudert und dann passiert nichts und dann läuft er wieder zurück. Also gefühlt wirklich tausendmal das und das aber auch wirklich so als einziges gefährliches Mittel, also so diese Offensivpower, die wir gerade noch in den höchsten Tönen gelobt haben, die war jetzt da aus dem Spiel raus auch nicht so vorhanden. Also da waren diese Einwürfe schon das Gefährlichste, was wir irgendwie zu bieten hatten. Ich finde schon, dass wir eine Spielkontrolle hatten, gehen dann auch in Führung, auch wieder schon, also das ist wahrscheinlich das Beste, was man irgendwie dem Spiel noch irgendwie abgewinnen kann, wieder halt so eine gute Balleroberung und eine gute Zusammenspiel zwischen Mause und Testrot. Aber ich habe das Gefühl, Marco will was ergänzen.
Nee, ich muss sagen, also ich würde mal behaupten, es lag jetzt nicht daran, dass du nicht so viel Fernsehen schaust. Das war wirklich schon sehr schwach von beiden Mannschaften irgendwie, was Offensivbemühungen angeht. Man hat echt das Gefühl gehabt, die sind beide irgendwie schon so ein bisschen im Weihnachtsurlaub und haben gar nicht mehr so richtig Bock da, heute jetzt mal alles nochmal reinzuhauen. Ich glaube,
Kölner... Vielleicht mit den Worten von Grilic, der in der Halbzeit irgendwie interviewt wurde, zu sagen, ja, es ist ein sehr taktisch geprägtes Spiel
ja.
Und beide Mannschaften lauern hier auf die Fehler des Gegners. Es ist meistens keine zwei guten Sätze.
Kölner sagt immer, die Mannschaften haben sich neutralisiert. Das ist ja auch immer schön, um zu sagen, ja, beide hatten jetzt nicht so richtig eine Idee, was sie machen sollen. Ich fand es schon, es war echt schwer anzuschauen, das war echt nicht schön. Also es hat schon so ein bisschen nochmal so die so weihnachtliche Stimmung gekillt, das war echt nicht geil. Und dann, okay, dieses 1-0, Mause, schön den Ball geholt, aber das war dann Testrot-Things. Also im Spiel, ich durch Fahnen vor mir, sagte ich, und ich weiß gar nicht, wer neben mir, sagte auch noch, boah, hat er den geil gemacht. Weil es durch die Fahnen vor mir aussah, als hätte der im Vollsprint mal entspannt über den Torwart gechippt.
Aber das meine ich damit, das ist der Vorteil im Stadion zu sein. Ne?
Und dann kam die
Wiederholung. Man sieht es auch gar nicht so genau.
Auf der Leinwand und man sah, dass er den Torwart anschießt, der Torwart abpraller an den Verteidiger ging und der Ball dann in einem leichten Chip hoch ins Tor trudelte. Und das hat tatsächlich ganz gut zu diesem Spiel gepasst. Also es war so, wenn ein Tor fällt, dann irgendwie so. Aber ehrlicher muss ich sagen, ich fand das dann so ein Gewürge, dieses Spiel. Das wäre vollkommen okay gewesen, wenn wir das einfach 1-0 über die Zeit gebracht hätten und hätte keiner mehr gefragt. Ja, aber ist, glaube ich, fair. Also ich glaube, es ist fair, dass da dann irgendwie noch ein 1-2 in der Ecke fällt.
Ich finde, also spätestens so ab Minute 55 hast du es dir dann schon sehr bequem gemacht, also noch bequemer als quasi die 55 Minuten davor. Und ja, also dem Gegner gar keine Aufgaben mehr gegeben und nicht, dass Aue ein Feuerwerk abgeliefert hat, bei weitem nicht. Aber die haben sich wirklich dann über so eine Zeit von 20 Minuten lang immer weiter angenähert. Und kriegen halt dann, ja gut, das Tor irgendwie nach der Ecke irgendwie auch noch geschenkt.
Ja, das war ein bisschen unnötig, also den hätte man schon. Den hätte man schon verteidigen können. Aber ich denke, es ist okay. Also fällt das 1-1. Ich glaube, es ist vollkommen okay. Leistungsgerechtes Unentschieden. Es war so ein 0-0-Spiel.
Ja.
Das war so ein, ja, das 2 Tore war eigentlich schon zu schön für das Spiel. Egal. Ich will eigentlich gar nicht mehr über dieses Spiel reden, weil es passt nicht zum Rest.
Ich dachte, für dich passt erst recht rein, weil wenn jetzt nochmal so ein Feuerwerk oder so ein 2-0 oder 3-0 oder Souveränes sieht, dann hättest du gar nicht
gewusst, was. Nein, ich hab's doch vorher gesagt noch, ich bin jetzt tatsächlich das erste Mal seit Jahren so ein bisschen, wenn ich mir denke, ach Mensch, voll blöd, dass jetzt Winterpause ist. Die letzten Jahre war für mich jedes Mal so, boah, endlich ist
Winterpause. Aber wir müssen natürlich schon unserer Aufgabe auch gerecht werden. Also, weil man kann jetzt dieses Spiel unter den Tisch fallen lassen. Und ich bin mir sicher, der Rest des Vereins wird es machen. Also, wenn wir hier eine Aufgabe haben, dann ist es eigentlich, dass wir das nicht machen.
Ja, dieses Spiel war einfach zum Kotzen. Also das war so, okay, weißt du, ist egal, ich will es nicht. Ich will mit der positiven...
Komm, dann lass...
Ich will mit diesem positiven Gefühl aus dem 4-1 gegen Lübeck und dem 4-0 gegen Lübeck und 4-0 gegen Sandhausen, gehe ich jetzt psychologisch in die Winterpause. Und schaue auf die Tabelle und sehe, also wirklich, auch da nochmal, da hätte ich mit vielem gerechnet vor 6-7 Wochen, aber nicht damit, dass wir jetzt einen Punkt hinter dem Relegationsplatz stehen. Klar, über Platz 2 und 1 musst du nicht reden, realistisch. Aber Relegationsplatz ist sehr nah. Und wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht?
Aber du stehst doch 3 Punkte hinter dem Relegationsplatz, oder?
Nee,
oder
einen.
Ich das,
okay. Aber Essen hat auch noch
Essen
weniger, muss man fairerweise sagen.
Und wenn der Lumbuya Alpine durchstartet, dann sind wir dann plötzlich wieder 4 Punkte hinten. Nee, aber es ist ja eine super Ausgangsposition jetzt wirklich. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir so nah dran kommen vor Weihnachten. Deswegen, klar, wäre cool gewesen, gegen Aue zu gewinnen, dann wärst du auf dem 3. Platz gewesen. Noch schöner, aber das ist schon...
Ja, aber fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass es halt irgendwie immer noch eng ist da oben. Also, ja, 4 Punkte auf Platz 11.
Also, klar. Also ich meine, du kannst diese Zahlen alle lesen, wie du möchtest, weil ich glaube, wir sind ungefähr genauso weit von Regensburg weg vom Abstieg. Punktetechnisch tatsächlich, aber es ist trotzdem grundsätzlich ein deutlich besseres Bild, als ich mir das ein paar Wochen noch vorgestellt hätte. Und generell bin ich tatsächlich deutlich positiver. Und ich glaube, wir haben sehr viele Dinge heute schon mal gesagt, die halt einfach jetzt funktionieren. Ich glaube, das ist so ein Unterschied. Vorher haben wir auch mal 4-0 gewonnen, im nächsten Spiel sind wir verloren. Jetzt ist das auch nicht jedes Spiel komplett Gold, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man sieht jetzt langsam, dass da Dinge funktionieren. Und vorher war ich für mich immer so, ja, jetzt haben wir da wieder gewonnen und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Und dann haben wir gewonnen, ich weiß wieder nicht warum. Und dann spielst du scheiße und ich weiß nicht warum. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, ich sehe irgendwie, dass da was passiert. Ich sehe einen Plan, ich sehe eine erste Elf, ich sehe die funktionieren.
Also du siehst eine Entwicklung.
Ich sehe tatsächlich eine Entwicklung, ich sehe vor allem eine Kontinuität irgendwo, auch wenn die Ergebnisse noch ein bisschen hin und her gehen. Aber irgendwie habe ich jetzt, wie vorher gesagt, bei den Toren das Gefühl, hey, okay, ich verstehe, warum das gefallen ist irgendwo. Und das ist für mich nicht alles so, ja, keine Ahnung, warum wir jetzt schon wieder gewonnen haben und alles war irgendwie merkwürdig. Und das macht mich tatsächlich erstmal schon mal ganz glücklich gerade.
Mir geht es tatsächlich genauso. Und ich weiß nicht, ob wir in 5 Jahren von diesem Podcast, 5,5 wahrscheinlich jetzt, schon mal gesagt haben, wir sehen eine Entwicklung. Also
eine positive
Entwicklung. Und wie oft wir aber gefordert haben, dass wir eine Entwicklung sehen möchten. Absolut. Also ich würde das jetzt auch nicht unbedingt an dem Tabellenplatz irgendwie festmachen, ein gutes Gefühl, sondern tatsächlich auch, was ich lange Zeit in dieser Saison noch nicht eben gesehen habe, sondern zu starke Schwankungen, hat sich jetzt auf jeden Fall stabilisiert. Du hast das Gefühl, es ist mindestens schwer, uns zu schlagen. Und wir haben eine Offensive, die man so, glaube ich, nicht erwarten konnte. Das sind auf jeden Fall einfach 2 Faktoren, die das ein bisschen leichter machen. Wir sind irgendwie oben dabei zumindest, was halt einfach mal die Mindestanforderung war irgendwie auch von uns, glaube ich, an diese Saison. Klar, da hast du irgendwie so ein bisschen das Pech, dass halt da 2 Mannschaften sehr konstant vorne wegmarschieren und realistischerweise irgendwie nur noch der Relegationsplatz irgendwie ein Ziel sein kann jetzt im ersten Schritt. Aber
das ist ja eh unser Home-Turf.
Eben. Warum sollten wir auf irgendwie andere Gefühle ausweichen?
Wir wollen möglichst viele Spiele. Wir kommerzialisieren den Spaß durch hier.
Nein. Du hast halt jetzt irgendwie 20 Spiele, 32 Punkte, das ist ein Schnitt von 1,6 und das hätte ihn, also normalerweise bist du damit immer vorne dabei irgendwo in der dritten Liga und in manchen Jahren reichst du raus, um dann ganz vorne dabei zu sein, und wie du schon gesagt hast, du hast halt jetzt das in dieser Saison, dass du wirklich zwei sehr konstant starke Mannschaften auch hast, wo du auch sagst, also dritte Liga ist immer lang, aber du erwartest jetzt nicht unbedingt, dass die einbrechen. So, das war ja so immer unsere Frage. Letztes Jahr bei Elversberg, hey, haben die vielleicht dann auch noch ein Tief? Und ja, es kam dann gegen Ende, aber das hat dann doch noch deutlich gereicht. Aber drüben, wie ich schon sagte, geht es dann vor allem um den Relegationsplatz erstmal. Da hättest du vielleicht noch, oder wenn du gegen Aue gewinnst, dann wären es halt irgendwie so 9 Punkte hinter Dresden, wo du sagst, ja, irgendwie so mit der Serie vielleicht geht dann nochmal was ganz ein bisschen was, weil nämlich du spielst noch einmal und so weiter und so fort. Aber da ist dann jetzt schon eben, dass du, glaube ich, den Fokus auf dich richten solltest in der Situation und wirklich diese Entwicklung, wo wir gerade schon gesagt haben, die muss einfach verstetigt werden, weil das ist ja das Entscheidende, dass dann nicht wieder irgendwie dann wieder ein Rückschlag und dann irgendwie kommt man wieder aus dem Konzept, sondern dass du halt, dass du deine Defensive stabilisierst, beziehungsweise so wie in den letzten 5 Spielen, da waren es eben nur 3 Gegentore. Sowas hätte man eigentlich vor der Saison so ein bisschen also erwartet, wo wir ja auch darüber diskutiert haben, hey, okay, du hast Spieler geholt aus der zweiten Liga, die vor allem deine Defensive stabilisieren sollen. Da war die große Frage, wie willst du die Tore erzielen oder wie soll das denn passieren? Das hast du dann irgendwie eher gelöst, aber so defensiv musst du wirklich schon noch schauen, dass du das eben gerade hältst, weil wie erwähnt, dann mit der aktuellen Offensive und dann vielleicht auch dann noch irgendwie dem einen oder anderen Spieler, der dann zurückkommt, beziehungsweise hoffentlich auch fit bleibt, weil das muss man ja auch sagen, es ist jetzt eine 11 von 12, 13, 14 Spielern und die ist wirklich so ein Stamm und das tut dir halt total gut, wenn du dann auch diese Qualität hast, die individuelle, dass du die dann auch nutzen kannst. Und das muss das Ziel sein.
Das ist immer ein wichtiger Punkt mit dieser 11, die du jetzt halt keine hast, wo wir gerade Punkte haben. Und was jetzt einfach gerade funktioniert. Also wie es gerade funktioniert. Und wir haben ja, du warst ja letztes Mal nicht dabei mehr, aber wir haben schon mal ein bisschen über unsere Bewertung der Neuzugänge und anderes gesprochen. Ich glaube, wir können uns heute ersparen, dass wir jetzt irgendwie durch jeden Spieler durchlatschen. Aber zum einen willst du mal nochmal irgendwie so deine Highs und Lows dazugeben zu dem, was wir letztes Mal gemacht haben. Und zum anderen auch die Frage an dich, Matthias, jetzt irgendwie seit deiner letzten Bewertung irgendwas großartig passiert, wo du sagst, okay, das sehe ich jetzt doch deutlich besser oder schlechter. Wer anfängt, ist mir vollkommen egal, derjenige, der sich als erstes so angesprochen fühlt.
Also ich kann gerne irgendwie so ein bisschen genau auf das Generelle eingehen. Das ist, wie gesagt, so viele Tore selber erzielt, also hätte ich nie im Leben gedacht. Und dann natürlich das auch an dem Spieler, wo du es festmachen musst, ist dann eben in der Offensive Mause. Also wir haben ja schon gesagt, hey, wie soll das denn ablaufen? Und dass dann der so durchstartet, ich meine, das habt ihr auch in der letzten Folge dann schon ein, zweimal also erwähnt, du hast wieder irgendwie einen, der auf jeden Fall um die Treue Krone oder Kanone zu spielen und zu kämpfen scheint, wenn das jetzt normal aktuell weitergeht. Platz 1, genau, so der dann vorne ist, also und der dann jetzt, ich glaube, das hat sogar der Magenta-Kommentator gesagt, der dann jetzt schon so viele Tore hat wie Beck, also in der ganzen Saison mit 13 Toren, wo du sagst, okay, krass, und der kommt eben aus der Regionalliga, der dann voll einschlägt und das ist eben, also konnte man nicht erwarten und ist eben sehr, sehr positiv. Und dann hast du aber eben, wie erwähnt, das Thema mit der Defensive, wo du sagst, hey, für die Ansprüche und für das, was du auch vor der Saison als Ziel propagiert hast, du holst dir sehr erfahrene Spieler aus der zweiten Liga, um dann eben die defensive Stabilität reinzubekommen, dann musst du zumindest sagen, über die weiten Teile ist das nicht der Fall gewesen. So, weil, wie erwähnt, sei es, dass du immer wieder auch Gegentore bekommst, die verteidigbar sind, und dann, dass du einfach zu viele bekommst. Du siehst ja jetzt irgendwie, ich glaube, Dresden und Regensburg haben einfach 17 Gegentore, du hast 26. Also das sind eben neun Gegentore mehr. Und also wenn man mich vorher der Saison gefragt hätte, wäre das, hätte ich jetzt eher vielleicht so irgendwie, weiß ich nicht, so 24-19 oder sowas, also als Tordifferenz erwartet. Und das musst du natürlich auch, eben das habt ihr aber im Individuellen schon in der letzten Folge analysiert, an den Spielern machst oder festmachen, die du geholt hast. Dass da eben die zentralen, erfahrenen Akteure einfach noch, lass es so formulieren, einiges Potenzial nach oben haben auch.
Ja. Der guten Offensive zugefügt, echt tatsächlich dieses Destrot mit 8 Assists, zweitbester Vorlagengeber der Liga, also mit zwei anderen, glaube ich, zusammen. Aber der erste hat 9, Destrot oder 8.
Ja, und vor allem irgendwie gefühlt doch, also ein Großteil auf jeden Fall, aber alles jetzt in den letzten 5-6 Spielen so ungefähr.
Ja, sehr viel ist dazu gekommen. Auch vielleicht noch dazu, was wir vorhin schon gesagt haben, Kopacz auch schon 10 Scorerpunkte und ich glaube Kanuric, der ja auch irgendwie später erst ins Laufen kam, ist glaube ich 7 oder 8. Also da läuft es offensiv einfach wirklich bunt zusammen.
Ja, da ist vielleicht, weil du die beiden Spiele noch erwähnst, das sollte man vielleicht nochmal kurz darauf eingehen. Das merkst du dann halt auch wirklich, darum sage ich auch, wenn die fit bleiben, weil das würde die eben sehr, sehr gut tun, weil das ist dann eben nicht nur irgendwie 1-2 Schultern sind in der Offensive, sondern dass du dann auch deutlich variabler bist. Ein Kopacz kann scoren, ein Kanuric ist auf jeden Fall dann auch in der, sag ich mal, in den Chancen heraufspielen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also dann, also wie erwähnt, da sinnbildlich das 2-0 gegen Essen, wo er dann eben nachsetzt und den Lauf macht und dann eben in der Vorbereitung, und das würde dir auch nochmal deutlich helfen, wenn die einfach auch fit bleiben. Ja. Und dir zur Verfügung stehen.
Es sind auch eigentlich tatsächlich die Namen, die natürlich irgendwie auf der Hand liegen. Also Kopacz hat nochmal irgendwie, bevor er jetzt dann irgendwie zum Ende nochmal wieder ausgefallen ist, aber nochmal eine tolle Spieleserie irgendwie gehabt. Bei Kanuric fällt mir immer mehr auf, dass er vielleicht doch nicht der ist, als den ich ihn am Anfang irgendwie abgestempelt habe, dass er doch so, ja, halt irgendwie offensiver Freigeist und jetzt irgendwie vielleicht gar nicht so viel Interesse hat, zurückzuarbeiten. Man war gesperrt irgendwie, weil er sich ein paar Gelbe abgeholt hat und so. Also der arbeitet schon auch noch hinten. Ihr habt die Balleroberung gerade angesprochen. Ich finde auch, Fröde ist mehr als solide. Ist ein guter Kapitän, glaube ich, auch. Und halt auch, ja, sehr unauffällig, was aber, glaube ich, auf der Position halt auch eher ein positives Merkmal ist. Deswegen, ja, also die Namen, die ihr genannt habt, stimme ich alle zu. Ich glaube auch insgesamt, wenn man Mause ausklammert, glaube ich, sind das auch alles Spieler, die durchaus, auch wenn es nicht, ist jetzt sehr weit vorausgeblickt, aber wenn es nicht mit dem Aufstieg klappen sollte, auch für quasi eine nächste Saison noch irgendwie mit dabei wären. Ich glaube, Mause muss man sich daran gewöhnen, dass das irgendwie hier eine Durchlaufstation ist, dass er auch jetzt hier keine großartige Bindung zu dem Verein aufbauen wird. Aber wenn da beide Seiten davon profitieren, fair enough. Aber ich glaube, also die Ausgangslage, die mit diesem Umbruch im Sommer geschaffen wurde, ist nicht die schlechteste. So ein bisschen abfallen haben wir aber, glaube ich, letztes Mal schon ein bisschen gesagt, dass halt, ja, Guevara ist so ein Stück weit außen vor, war, glaube ich, jetzt auch noch mal verletzt die letzten Spiele. Bellemé bekommt jetzt sogar immer mal wieder auch seine Einwechslungen, aber kann nicht so recht punkten. Und Kayo hat zumindest auch die ein oder andere Startelf-Einsatz bekommen, als dass man jetzt irgendwie zumindest ihm noch sagen könnte, ja, es war lang verletzt und kann man noch gar nicht bewerten, sondern ich finde schon, dass er jetzt genug Minuten hatte, um zumindest mal vorsichtig zu sagen, ist noch hinter seinen Erwartungen her. Also er ist, glaube ich, vom Spielertyp her schon Kanuric relativ ähnlich, deswegen vielleicht nicht so sinnvoll, die beide dann gleichzeitig spielen zu lassen, und da punktet halt Kanuric gerade einfach ein bisschen mehr, als dass er aus meiner Sicht irgendwie Stammelf mehr verdient hat. So.
Ja. Und was du halt dann irgendwie, also sagen musst, ich habe mir jetzt gerade nochmal die erste Elf angeschaut gegen Aue, da musst du ja schon sagen, also quasi, wer war da überhaupt letztes Jahr schon dabei? So, das, also, und hat Stamm gespielt, und dann hast du halt Funk und Kostli, weil ich meine, Keidel war dabei, aber der hat jetzt noch nicht irgendwie, also er Stamm gespielt, der hat sich natürlich was abgezeichnet in den Spielen, wo er in Köln schon übernommen hat, und dann hast du halt vorne noch Etestrot, so, und da war aber auch ja, also haben wir auch ja in den letzten Spielen unter Kölner letzte Saison schon gesagt, hey, dann hat er mal wieder Stamm spielt, dann wieder nicht und so weiter. Und das ist auf jeden Fall zu sehen, dass das ein großer Umbruch war. Und das dann sicher, wenn du diese Entwicklung jetzt mitnehmen kannst, dann ist da auch einiges möglich. Wie viel? Das muss man dann eben sehen. Auch nämlich, weil wir eventuell es aktuell so aussieht, dass eben du zwei Mannschaften hast, die dann einfach vorneweg marschieren. So. Mhm. Und aber alleine auch gerade, weil du schon sagst, jetzt nicht unbedingt, oder natürlich jetzt diese Saison, die Rückrunde oder die zweite Hälfte, aber dann natürlich auch vielleicht mal perspektivisch gedacht, ist das schon mal sehr, sehr sinnvoll, wenn du dir dann so ein Gerüst aufbauen kannst halt, wo du sagst, hey, du hast da so Säulen und Stützen und da kannst du auch dir was aufbauen, dass du sagst, hey, ja, der Aufstieg sollte das Ziel sein oder wollen wir, aber jetzt einfach nur mal perspektivisch auch in der Relegation, wenn es das wirklich darauf laufen kann oder könnte, dann ist das immer ein schwieriges Thema. Und dann ist es lieber, dass du sagst, hey, oder ist es schon mal einiges wert, dass du sagst, du erarbeitest hier eine Grundlage von der Mannschaft, die auf jeden Fall unter den Top 4, 5 mitspielen kann.
Ja. Und wie gesagt, das Gerüst ja gut. Also haben wir jetzt gerade eine erste Elf, die einfach funktioniert. Mit Ausnahme für mich, also diese Linksverteidigerposition ist halt für mich die einzige, weil ich gesagt, da haben wir gar keinen, der auch nur annähernd konkurrenzfähig ist. Also für mich ist Guevara unzeifert. Grauenhaft. Das ist wirklich die einzige Position.
Fällt schon auf,
ja. In diesem oder Konstrukt, wo ich sage, boah, also das ist schwierig. Und alles andere, wir haben eine erste Elf, okay, cool, gerne. Und wir wollen irgendwann schon mal angewendet. Momentan geht es mir aber tatsächlich so, ich habe mich, wenn wir wechseln, wenn wir denken, boah, genauso auf der Bank ist ja dann irgendwie aktuell auch durch Verletzungen dann auch gar nicht mal so viel. Bellemé, hast du gerade schon gesagt, ist einfach unglücklich bisher. Also da ist nicht viel, was er so wirklich beweist. Ich sehe es Kayo viel kritischer. Ich finde Kayo ein Totalausfall irgendwie sein. Also wirklich, das ist wirklich, also klar, wenig Chance, verletzt, jung. Aber das, was er bisher gezeigt hat, finde ich richtig schlecht. Irgendwie wahrscheinlich einer der schlechtesten. Hoffentlich wird es besser, aber ich sehe da gar keinen. Also mit der Konkurrenz von Deichmann, Kopacz und Kanuric sehe ich da eigentlich überhaupt keine Sonne in der Rückrunde so richtig aus.
Das heißt da schon, also wie du sagst, du hast da jetzt irgendwie nichts Gefühl, irgendwie die nächsten Spieler von der Bank schieben an und die wollen, die brennen oder nicht vielleicht wollen brennen, das ist das Falsche, das, ja. aber die zeigen auf dem Platz, dass der Trainer sie auf jeden Fall im nächsten Spiel aufstellen müsste als Stamm. So.
Ja, also es steht hier genauso auch bei mir drauf, dass du irgendwie zwischen den ersten 12, 13 Mann und der Bank dann schon ein gewisses Gefälle noch hast. Also so den ultrabreiten Kader hast du nicht. Natürlich auch Verletzungen ein bisschen geschuldet, wenn jetzt vielleicht, also Svetinovic zurückkommt, ist er mit Sicherheit einer
derjenigen, der halt der war ja gut vorher.
Immer gut ist. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass Rausch ein guter Außenverteidiger ist. Er ist halt leider kein Linksfuß, was ihn halt ein bisschen schwierig macht, ihn auf links einzusetzen, und rechts ist ganz klar, wer da spielt. Und ja, man muss auch mal schauen, ob Ditgen halt nochmal eine echte Alternative wird in der Offensive. Von der grundsätzlichen Anlage her wäre das mit Sicherheit, aber muss man halt tatsächlich mal abwarten, ob das nochmal sowas wird.
Ja, nö, aber ansonsten schauen wir mal. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, Wintertransferphase, kein Thema so richtig.
Also ich denke, wir sind uns einig, dass wir, wenn, dann wahrscheinlich auf der Linksverteidigerposition was sehen würden, aber ich bin auch skeptisch, ob da wirklich was passiert. Und ich sehe aber jetzt auch niemanden, den wir großartig abgeben würden, wahrscheinlich. Also es war jetzt aber auch keiner dabei, der gar keine Rolle gespielt hat.
Also ich weiß nicht, also wie realistisch ist, ob ein Bellemé irgendwie, also Hamburg ein Bellemé braucht, das weiß, glaube ich, auch nicht. Wüsste jetzt nicht, dafür ist unser Kader ja auch nicht breit genug, dass du sagst, ich gebe jetzt einfach zu viele Leute ab. Also dafür ist die Bank jetzt auch nicht so gut bestückt und von den Verletzten wird keiner jetzt gehen. Deswegen, aber ich kann mir nicht vorstellen, einen Linksverteidiger holen, weil wir halt einfach einen Zweitligaspieler haben, wenn wir einen Seifert haben, dass dann noch einen Dritten hinstellst, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Man muss mal ganz ehrlich sagen, man kann sehr glücklich sein, wenn das Kostliga zurück ist, weil er einfach auch die Stabilität auf der rechten Seite reingebracht hat. Also wenn, dann würde ich fast sogar eher einen Rechtsverteidiger-Backup sehen, weil ich das Gefühl hatte, dass das nicht so geil funktioniert hat in der Zeit, in der Gosling nicht da war. Klar, Rausch, aber auch verletzt. Ist sogar noch verletzt? Ist er noch? War er noch?
Ja, ist nicht noch.
Deswegen ist das natürlich auch so ein bisschen die Frage, weil wenn er natürlich fit ist, dann würde ich mir freuen, wenn er da spielt, aber dafür würde ich es auch nicht unbedingt planen, dass Koski jetzt nochmal ausfällt.
Wobei das natürlich schon auch irgendwie jetzt eine außergewöhnliche Situation war. Also zum einen war, glaube ich, Deichmann schon noch als Rechtsverteidiger Nummer 2 irgendwie eingeplant, durch das, dass er das auch unter Kölner, glaube ich, schon öfter gespielt hatte. Und dann sowohl halt noch Rausch und Udogu, die halt beide dann auch einfach lange verletzt waren, das ist halt einfach irgendwie eine blöde Situation, die du nicht irgendwie jetzt vorsehen kannst. Aber
ja, nee, aber ich meine, da brauchst du ein bisschen, was ich jetzt nicht so geil fand mit Deichmann auf der rechten Seite einfach. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir wirklich was machen, weil irgendwie wirst du, glaube ich, auch dieser zweiten Garde, die du hast, ja jetzt nicht unbedingt noch mehr Motivation bringen, wenn du dann noch wen vor die Nase setzt und wen holst du in der Winterpause eh. Und richtige Not sehe ich auch nicht. Außer es verletzt sich jetzt tatsächlich in der Winterpause irgendwer. Weiß man ja nicht, geht irgendwer Skifahren.
Ja, und vor allem, also Winterpause, wie es ja immer so häufig jetzt das auch heißt, ist halt auch nicht das einfache Transferfenster, sondern wenn, dann ergibt sich vielleicht durch Zufall was, dass du irgendwie, weiß nicht, dann vielleicht Eppelei irgendwie aus einer höherklassigen Liga einbekommen kannst, weil der unzufrieden ist oder was auch immer, aber das sind jetzt nicht die Transfers, wo du sagst, hey, ja, die sind immer so einfach und du kannst da komplett so planen und gerade so als FC Ingolstadt, wo du auch manche Restriktionen hast, so, und deswegen kann es schon sein, oder würde ich jetzt auch erstmal davon ausgehen, dass man mit dem Kader dann auch in die Rückrunde oder nicht eher in die zweite Hälfte, muss man sagen, weil das erste Spiel der Rückrunde war ja schon ergehst und du kannst dann damit auch gehen, so, das muss man auch sagen. Und dann, wie gesagt, ist halt das ist für mich so ein bisschen das große Fragezeichen, ist die Mannschaft schon so stabil, wie es jetzt in manchen Punkten einfach den Anschein hatte in den letzten Spielen und wo du die Ansätze gesehen hast. Oder wie wird dann da quasi, also wie kommst du dann gerade in die ersten Spiele auch rein und wie werden diese sein? Weil ich meine, also ich erinnere mich noch dann, also so ein bisschen an die Situation, wie wir dann letztes Jahr hatten. Natürlich haben wir dann gesagt, hey, einige Fragezeichen und so weiter, aber da war ja dann schon so, hey, ja, also du willst da auf jeden Fall angreifen. Ich glaube, dabei auch gegen Ende so, du hast dann noch 2-3 Spiele gewonnen und du sagst, ja, den Schwung willst du jetzt mitnehmen und dann angreifen. Und dann, weiß nicht, hat es eine Entwicklung genommen, die sicher keiner so vorher gesehen hatte. Also das wird nicht kommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ich bin schon gespannt, ob sie sofort mit der Winterpause jetzt dann die Fortsetzung und dann anknüpfen kann, die Mannschaft.
Ja, du hast natürlich schon die Gefahr, dass dieser Lauf, der jetzt halt einfach ergebnistechnisch zumindest ja, irgendwie eine ungeschlagene Serie war, halt einfach durch die Winterpause irgendwie ein bisschen gebrochen wird und man darf, also man macht sich natürlich schon auch jetzt irgendwie einfach, wenn man halt einfach sich sehr auf dieser Serie irgendwie dieses Hoch nimmt. Am Ende des Tages waren es halt auch, ja, ich habe mir die Tabellenplatzierung in der Mannschaft nochmal aufgeschrieben, Platz 10, 19, 4, 16, 18, 8, 11. Jetzt nicht die Top-Mannschaften. Und was ich sehr gespannt bin, ist zum Beispiel auch irgendwie dann das Spiel in der Rückrunde gegen Dresden oder so. Ob du da, ja, mehr dagegen halten kannst als in der Endrunde zum Beispiel.
Ja, und vor allem dann irgendwie so die Spiele auswärts, du hast ja schon dann die Leistung auch, oder überzeugende Leistung, und sehr viele Punkte einfach zu Hause geholt, so, und dass du das dann auswärts, weil klar, irgendwie so Klassiker-Spiele wie dann irgendwie Viktoria Köln und so weiter, das, also wo man dann hatte, aber da waren ja auch mehrere dann irgendwie, also Ferl, glaube ich, habt ihr dann letzten Podcast sehr, sehr auch essiziert, da waren schon auch noch Muster drin, die man dachte, ja, das sind wieder ähnliche Muster, und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob da auch wirklich die, sag ich mal, größere Weiterentwicklung dann erfolgt.
Ja. Dann, ja, vielleicht ist es einfach gut, dass die Winterpause so kurz ist dieses Jahr. Und ich glaube, 20.01. ist das Spiel gegen Halle. Ich weiß gar nicht, wann es. Das ist schon arg früh, oder?
Für dritte Liga.
Ist wegen der EM sicherlich. Aber schon sehr früh. Ich kann mich sonst nicht erinnern, dass vielleicht die zweite, erste Liga schon Ende Januar angefangen hat. Und wir haben dann meistens so Anfang Februar angefangen. Ich kann mich auch noch von vorne, ich weiß nicht, so 12 Jahre, wenn wir in der dritten Liga gespielt haben. Da sind da im Februar erstmal alle Spieler ausgefallen, weil niemand Rasenheizung hatte und so ein Zeug. Also, da ist die dritte Liga auch weitergekommen inzwischen scheinbar. Heißt, boah, Halle, auf dem Papier einfacher Gegner, Münster, auf dem Papier jetzt auch nicht der schwerste Gegner. Also es ist zumindest die Möglichkeit, gut aus der Winterpause auszukommen. Du hast jetzt nicht die größten Brocken. Aber wenn du jetzt gegen die kleinen Fische straucheln solltest nach der Winterpause, wäre es natürlich auch nicht gut. Aber ich bin positiv, ehrlich gesagt, dass wenn sich jetzt keiner verletzt zwischendrin, wir da das Momentum gut mitnehmen. Mein Gott, eklig.
Ja, das aus
deinem Herz ist...
Wollte gerade sagen,
also ein bisschen irritierend, aber na gut.
Also nachdem so ein Fazit und so eine Zusammenfassung und so eine fast Aufbruchstimmung bei dir herrscht, also kann man ja gar nichts mehr anders sagen.
Nee. Müssen wir auch nicht. Ich würde sagen, schön war es, ja. In manchen Teilen. Es ist immer genauso gut wie der letzte Podcast. Und momentan ist einfach die Stimmung gut und damit gehen wir jetzt ins... Wir sind im Endspurt des Jahres. Wir wünschen euch einen schönen Jahreswechsel, geruhsame Winterpause. Und dann hören wir uns wieder, wenn die ersten Spiele der Restrunde gespielt sind.
Guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr.
Servus.